Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 212. Ausgabe des Box Podcasts. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Robert.
Servus.
Und der Imanu.
Servus.
Ja, wie immer beginnen wir mit dem Rückblick. Nicht ganz in richtiger Reihenfolge, aber wir müssen einfach über den größten Kampf oder die größte Veranstaltung der vergangenen zwei Wochen sprechen aus dem Madison Square Garden in New York. Da war ja doch einiges los. Und bevor wir dann jetzt zu dem großen Hauptkampf kommen, erwähnen wir erstmal die Undercard und da kämpfte Callum Smith gegen Hassan Ndamjikam. Er gewann in der dritten Runde durch TKO. Chris Algieri gewann gegen Tommy Cole und ja, es gab ja auch noch ein paar Kontroversen. Da frage ich einfach mal die Samira beim Kampf Katie Taylor gegen Delphine Person.
Ja,
waren die Leute nicht ganz so zufrieden mit dem Urteil, ne?
Genau, oder viele. Das stimmt. Und zwar war das erstmal ein geiler Kampf. Also natürlich nicht technisch schön unbedingt, aber es war halt eine geile Schlacht von zwei weltbesten Boxerinnen, würde ich sagen. Aber man hat gesehen, wo Katie Taylor Probleme hat. Sie wird ja auch immer sehr gehypt. Sie hatte noch nie Probleme, hat selten, eigentlich noch nie, glaube ich, auch eine Runde verloren gegen irgendeine Boxerin. Aber Delphine Person bringt halt echt krasse Erfahrung mit. Und ja, also sie kam halt gar nicht mit ihrem Stil klar. Sie ist halt auch eher so eine Brawlerin, die ihren Kampfstil aufgedrückt hat. Und Katie Taylor ist ja eher so die technisch versiertere Boxerin, die aber nicht irgendwie es geschafft hat, irgendwie Person auf Distanz zu halten mit ihrem Jab. Also die kam immer nach vorne, hat sie gepressured, hat sie auch getroffen. Die haben sich beide natürlich ein bisschen gebettelt so. Aber im Endeffekt, okay, ich habe vielleicht zu krass gescored, weil ich weiß, dass ich immer, wenn eine Runde eng ist, dann immer, wenn ich mich kaum entscheiden kann, immer dem Pressure-Fighter oder der Fighterin dann immer die Runde gebe, weil ich denke, dass sie halt, ja, es sieht halt nach mehr Ringaktivität für mich aus. Ist natürlich, ist Geschmackssache so. Da haben es die Konterboxer immer ein bisschen schwerer bei mir. Aber deswegen hat Katie Taylor bei mir eigentlich nur die erste und die sechste Runde klar gewonnen. Und alle anderen habe ich Person gegeben. Und am Ende hatte man in der letzten Runde sogar das Gefühl, dass sie fast ausnockt, wenn das irgendwie die Runde noch länger gegangen wäre. Irgendwie 3 Minuten statt 2. Also Katie Taylor war richtig fertig am Ende. Beide haben geblutet teilweise. Und ja, hatten kleine Cuts. Person sah auch extrem krass mit ihrem Auge aus. Ich glaube, linke oder rechte Auge war extrem angeschwollen. Das war wirklich überdimensional. So, aber sie hat den Kampf klar gewonnen. Für mich, also, und es wäre auch kein Unentschieden, finde ich, geworden, was da manche gepunktet haben. Also ist eigentlich ein Skandalurteil. Also das geht gar nicht. Man hat es auch in der Reaktion gesehen. Bei Katie Taylor, die hat sich überhaupt nicht richtig gefreut. So, sie war selbst überrascht, glaube ich, dass sie gewonnen hat. Und Delphine Person hat auf dem Weg zur Kabine geweint. So, ist halt sowas, ist scheiße einfach. Sie hat klar gewonnen und im Rematch wird es nicht einfacher für Taylor.
Ja, solche Urteile sind halt immer echt traurig, ne, weil man will einfach auch immer den wahren Gewinner oder Gewinnerin dann auch als Sieger sehen, so, ne, und das ist halt.
Ja, da muss man fast mitheulen, ne, weil das so ungerecht ist, ne. Die gibt wirklich alles, so alles, was sie hat, so, und dominiert so krass diesen Kampf, macht so eine Schlacht, haut sie, also die beide natürlich auch, die Treffer, das war wirklich ein geiler Frauenkampf, also wer so ein bisschen Action so will, der kann sich den mal angucken, auch wenn es jetzt technisch nicht irgendwie versiert ist. Es sind jetzt keine Lomachenkos in dem Kampf gewesen, aber ich meine, das war trotzdem sehr unterhaltsam, weil die sich einfach 1-2 immer hin und her viel gegeben haben. Ne? War halt echt, echte Schlacht so. Sehr brutal sah es aus. Oder war es auch, ja.
Ja, vielleicht gibt es ja einen Rückkampf, mal schauen, aber das verzerrt irgendwie immer das Ergebnis, finde ich, solche Urteile, aber.
Ja, zum Glück soll es auch einen Rückkampf geben. Also ich glaube, Katie Taylor hat es auch direkt gesagt. Ja, die hören auch. Aber wenn das Ergebnis, ich hoffe, das Ergebnis wird dann wenigstens gerecht, weil wenn es dann wieder so ist, dann braucht man auch keinen Rückkampf. Im
Ja,
Endeffekt. Ne, das ist halt das, also, keine Ahnung. Die Hörner hat die Punktrichter schon unter Kontrolle wahrscheinlich.
ich meine, als Belgierin hat man halt auch nicht die größte Lobby so im Boxsport, ne? Da ist man natürlich als Irin und jemand, der bei Eddie Hearn ist, hat man da schon leichte Vorteile, ne? Gut. Ja, kommen wir einfach mal zu dem bedeutendsten, wichtigsten, keine Ahnung, größten Kampf der letzten 2 Wochen oder vielleicht sogar des Jahres. Weil es war dann doch schon sehr, sehr überraschend. Oder beziehungsweise der Ausgang des Kampfes. Oder Robert?
Ja, das sind Sachen, die du erwartest du so nicht. Aber das ist ja, das macht dann, sag mal, so die Freude an diesem Sport halt auch aus. Es gibt ja Kämpfe, da weißt du von vornherein schon, wer gewinnt. Und dann, es gibt dann auch noch die Kämpfe, wo du denkst, wer gewinnt. Und das war so einer, wo man halt auch so richtig schön falsch lag. Also das war ein schöner Kampf. Da erinnere ich mich dran, dass jetzt, dass ich da mal so vollkommen falsch. Da wurde ich nicht vollkommen falsch. Ich habe ja gesagt, Ruiz wird so ein paar Runden und seine Momente haben in dem Kampf. Es waren ein paar Runden mehr und ein paar Momente auch mehr.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich hätte ja auch gesagt, dass er zumindest ihn ärgern kann ein bisschen, aber dass es dann so kommt, ist ja doch
Er hat
Wahnsinn.
ihn ja auch ärgern können.
Ja.
Sehr, sehr, sehr ärgern können.
Das auf jeden
Ist ja
Fall,
nicht
aber
falsch.
ja, aber dass er das dann so gestaltet, ist schon Wahnsinn. Ich meine, viele große Boxer hatten Niederlagen. Lennox Lewis hat verloren gegen Rahman, Wladimir hat verloren gegen Sanders und passiert halt, aber wir fangen da einfach mal ein bisschen chronologisch an. Samira.
Da sind so viele Sachen, die wir da besprechen müssen. Ist, glaube ich,
Genau.
ganz gut, wenn du das so machst.
Ja. Samira, beginnen wir doch einfach mal mit dem, was vor dem Kampf war. Wirkte auf dich Joshua wie immer oder irgendwie ein bisschen verändert, komisch? Weil wenn man so die Diskussion so im Internet verfolgt, viele Leute fanden, er wirkte irgendwie nicht gut vor dem Kampf, also beim Einmarsch und so, und kam den Leuten irgendwie so ein bisschen komisch vor. Kannst du das teilen? Hast du das auch so empfunden?
Ja, ein bisschen schon, ne? Ja, ich habe das auch dann, es haben viele drüber geschrieben, so dass er halt viele irgendwie auf seinen Mundschutz gebissen hat und irgendwie nicht so, eigentlich einfach zu locker in den Kampf ging oder halt irgendwie so wirkte, als würde er den nicht richtig ernst nehmen oder wissen, dass er halt eh gewinnt, so wie immer, durch Knockout und so. Irgendwie hat er so ein bisschen vielleicht so eine konzentrierte Anspannung gefehlt, die man bei ihm nicht so krass gesehen hat, aber weiß ich nicht. Also das kann man halt schwer sagen. Und dafür muss man ihn halt auch viel besser eigentlich kennen, so dass man weiß, was normal ist und was nicht so. Keine Ahnung, daran lag es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt. Also am Ende hat er nach der Pressekonferenz, ich glaube nach dem Kampf, hat er jetzt auch nicht irgendwas als Grund angegeben, warum der Kampf so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. So. Also kann man jetzt nicht sagen, aber ich kann das verstehen, dass man also irgendwann an den Punkt kommt, so mit 23 Kämpfen, so das oder 22 waren es dann davor noch, wenn du jeden gewinnst, die meisten irgendwie durch K.O., dann die Anspannung halt vielleicht irgendwann weg oder man nimmt das halt als normal. Das war ja auch das, was man halt Klitschko hochhalten muss, dass man über Jahre lang so gewinnt vielleicht oder halt die so fokussiert ist und ja, okay, hat sich auch gegen Sanders mal was gefangen, ne? So, aber ich meine, so, das ist auch schwer, dieses Limit zu halten, diese Motivation, glaube ich, über so eine lange Zeit darf man nicht unterschätzen. Ist ja mit jeder Sache wahrscheinlich so. Über Jahre lang kann man halt nicht 100% motiviert sein auf alles. Also ich glaube, Ruiz war auf jeden Fall motivierter als Joshua wahrscheinlich, obwohl, oder Joshua war zu angespannt, weil es halt sein US-Debüt war, weil eigentlich die Motivation in Amerika ein großer Star zu werden und dort die Leute von sich zu überzeugen, ist eigentlich auch sehr, sehr groß oder müsste groß sein.
Das denke ich
Aber
auch.
ja, aber für Ruiz vielleicht noch krasser, weil er wollte halt erster mexikanisch-amerikanischer Schwergewichtschampion werden und alle haben ihn halt so ein bisschen ausgelacht oder gedacht, schafft er eh nicht, der kleine dicke Mann.
Deswegen hatte er auch nichts zu verlieren.
Genau, er hatte eh nichts zu verlieren und kam halt locker so in den Kampf, weil der war ja gar nicht angespannt. So. Schon von Minute 1 hast du gesehen, er war locker. Also das war nichts von, vor so einem großen Publikum sind manche versteinert, ne, im Ring. So. Das war bei ihm gar nicht. So. Das hat man schon gesehen, so, dass er da gut damit klarkam.
Ja, Aber ich.
Ja, fandet ihr Joshua komisch oder was?
Ja, also ich pflichte hier dabei. Auf mich wirkte der eher irgendwie steif.
Das, ja, steifer als Bruce auf jeden Fall. Ja.
Steif und gehemmt. Weil im Endeffekt ist das halt so ein Ding wie, weil ich Tyson gegen Buster Douglas. Tyson ist eigentlich der bessere Boxer, aber irgendwie konnte der alles, was er eigentlich viel besser kann, nicht abrufen. Und was jetzt auch nur meine subjektive Empfindung, ich fand ja auch, dass die Medienpräsenz von Joshua deutlich höher war als sonst, dass er irgendwie auf YouTube aktiv war, Instagram, irgendwelche Interviews gegeben hat. Er hat ja auch mit Tracy Morgan, einem amerikanischen Comedian, hat er ein Video gemacht und alles. Also vom Gefühl her habe ich das Gefühl gehabt, dass er deutlich mehr in den Medien jetzt präsent war als bei anderen Kämpfen, selbst bei dem Klitschko-Kampf. Aber
ja, das kann sein.
Ich kann mich aber auch irren.
Es kann sein, weil natürlich er versucht hat, Amerika von sich zu überzeugen. Ne? Und natürlich musst du dann erkennen, die Presse kennt ihn ja dann noch nicht. Das heißt, er muss eigentlich alle wichtigen Termine wahrnehmen, weil er da halt nicht so oft ist. Und in Deutschland hat er halt nicht so viele Termine gehabt. Ich glaube,
ja, da liegt das ja dann eher zusammen mit den Klitschko-Terminen.
Das war bei RTL eine Pressekonferenz mit Klitschko zusammen. Die ging auch nicht so lang. Und das waren nicht 20 Einzelinterviews, das war eine Runde mit 50 Journalisten. So. Mhm. Also ich glaube, in Deutschland hat er auf jeden Fall weniger Stress. Und das kann natürlich auch negativ wirken. Ne? Das lenkt einen ab. So, das ist nicht unbedingt immer positiv, sowas.
Ja, und wie gesagt, das war jetzt so mein Gefühl, dass er vielleicht irgendwie mit Medienterminen deutlich mehr aktiv war. Ich meine, er war ja auch schon in Amerika in Late-Night-Shows zu Gast gewesen. Er war mal bei James Corden in der Late-Late-Show gewesen, wobei das auch eine Aufzeichnung aus England selber war, die James Corden da aufgezeichnet hat. Und er war auch mal bei Conan O'Brien in der Late-Night-Show gewesen. Aber das war mal irgendwo zwischen den Kämpfen, wo noch kein nächster Kampf anstand. Also da war er quasi nicht im... hatte er jetzt nichts zu promoten gehabt. Wahrscheinlich ist aber schon ein Weilchen her.
Ja, die habe ich nicht gesehen, auf jeden Fall. Aber ich meine, in Deutschland war er jetzt nicht bei irgendeiner großen Talkshow eingeladen. Hätte er ja auch irgendwie bei Markus Lanz oder so. Da war er jetzt nicht. Also so eine Auftritte hatte er hier nicht.
Ja, deswegen... weil ich weiß auch nicht, ob ausländische Boxer ihren Markt haben.
Ja, ich glaube, ihn kannte man schon nach dem Klitschko-Kampf. Aber ich meine, er hat halt hier nicht viele Termine und sollte hier entspannt sein, so. Was in Amerika ganz anders ist. Die Presse ist auch ganz anders, kann man auch nicht
vergleichen. Du hast mir jetzt ein Kopfkino verursacht. Joshua bei Markus Lanz. Da muss ich jetzt mal nachfragen. Ist das so, wenn man ins Gesicht geschlagen wird?
Man weiß es nicht, aber ich frage Imanu jetzt auch nochmal. Fandest du Joshua vor dem Kampf normal oder wirkte er auf dich auch ein bisschen anders als sonst?
Ja, schon ein bisschen anders gewesen. Finde ich von der Ausstrahlung, so von der, wie er sich gegeben hat, das auf jeden Fall. Ich finde auch, er hat den Kampf, denke ich, allgemein unterschätzt. Was auch ganz normal ist. Wie gesagt, wenn ich das als außenstehende Person schon tue, ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt wach bleibe dafür, für den Kampf, weil ich als 0,0 Chance-Kampf gesehen habe für Ruiz. Du fokussierst dich auf den Miller, der sagt dann ab, beziehungsweise wird das Doping überführt, dann kriegst du einen neuen Gegner, der mit, keine Ahnung, 20, 25 Kilo Übergewicht antritt, der plattfüßig ist, der langsam ist, also langsam auf den Beinen, der viel kleiner ist, der keine Reichweite hat, der nicht rankommen kann, wenn du geschickt boxst, hat man auch in den ersten zwei Runden gesehen, was Joshua da gemacht hat, einfach Jab bringen, rückwärts gehen und Ruiz kann nichts machen. Er kann nichts machen. Er kann nichts tun. Er kann den Kampf nur gewinnen, wenn Joshua Fehler macht. Und das weiß Joshua ja auch. Vor dem Kampf. Dass er gegen einen Mann boxt, der einfach ja, fett ist, der langsam ist auf dem Bein und die nicht gefährlich werden kann, sofern er deine Linie behält. So, und dann hast du davor gute Kämpfe gemacht, hast Wladimir Klitschko geschlagen, hast andere drei, vier gute Leute besiegt, die guten Namen haben, wie zum Beispiel Povetkin, Parker etc. Klar, dann ist er in meinen Augen auch ein bisschen arrogant geworden, finde ich, in den letzten Monaten. Der Joshua kommt mir sehr, sehr, ich weiß nicht, so ein bisschen abgehoben vor. Also, und das sorgt natürlich dann auch dafür, natürlich gesundes Selbstvertrauen ist immer gut, aber es gibt dann halt die Stufe über Selbstvertrauen, die ist dann halt ja abgehoben, arrogant und dann wird man anfällig und ich finde diesen Stand hat er mittlerweile erreicht gehabt so und wenn du dann gegen jemanden boxst, der als Ersatzgegner kommt, Ja, dann diesen hundertprozentigen Fokus zu haben, dass man wirklich eine Linie hat und den Gegner hundertprozentig ernst nimmt, kann ich mir schon vorstellen, dass das für so einen Boxer nicht gerade einfach ist. Die ganze Welt guckt auf dich, du hast auch viel Kohle verdient. Ich glaube, wenn er jetzt seine Karriere beenden würde, hätte er ausgesorgt. Das muss man dann alles so bedenken. Ne? Dann diesen hundertprozentigen Fokus zu haben, weil du selbst nicht daran glaubst, überhaupt verlieren zu können in so einem Kampf, ist ganz, ganz schwierig, mit sowas umzugehen. Ich finde, was noch ganz wichtig ist, was man erwähnen sollte, ist die Wilder-Vergleiche, die gezogen werden von den Leuten, auch gerade auf Instagram, was man da so liest in den Kommentaren. Es ist teilweise schon sehr krass. So, Wilder, wie gesagt, er knockt halt Brasil in einer Runde weg und er gibt sein US-Debüt und er muss ja ein bisschen nachziehen. Keiner hat Ruiz eine Chance gegeben, oder was heißt keiner? Es gab bestimmt eine Handvoll oder so, aber 99,9% der Leute waren sich sicher, wann geht der Kampf einfach nur zu Ende? Wann knockt Joshua den aus? So, und das ist natürlich auch für so einen Boxer schwierig. Dann hast du in der dritten Runde eine gute Hand drin. So, und normalerweise hat er es ja gar nicht nötig gehabt, da irgendwie direkt Schluss zu machen, nachzusetzen. Hätten auch einfach nur ganz normal, Wladimir, weiß nicht, ob der da jetzt nachgesetzt hätte, der hätte ganz normal seine Linie weitergeboxt, hätte den KD mitgenommen, hätte schön weiter auf die nächste Hand spekuliert, wenn Ruiz nachher mehr riskieren muss. Wie gesagt, nach 4-5 Runden baut er eh ab, ist nicht auch das Konditionswunder. Und dann muss er mehr machen, er muss öffnen, weil er den K.O. irgendwann suchen muss. Und dann kannst du ihn abschießen durch den nächsten Konter. Irgendwann machst du ihn halt weg. So, ne? Das wäre so die Wladimir Klitschko-Schiene gewesen. Eigentlich ein ganz leichter Kampf. Aber er muss natürlich dann auch ein bisschen was zeigen. Er ist in Amerika, er debütiert. Und wie gesagt, Wilder hat seinen letzten Kampf eindrucksvoll nach, keine Ahnung, einer Minute irgendwann gewonnen. Und das erwarten die Leute vielleicht von Joshua auch, dass er seine Kämpfe mal wieder früher beendet. Weil da war ja jetzt in letzter Zeit auch nicht so viel mit Vorrunde 6, ne? Und dann bist du halt auch ein bisschen unter Druck vielleicht und ja, er hat das Risiko dann genommen, wie Wilder das auch macht. Er hat den Gegner auf dem Boden gehabt, versucht dann eiskalt nachzusetzen, läuft in den Konter rein und merkt dann plötzlich, ups, okay, der kann ja auch ein bisschen was. Und das hat ihn, glaube ich, komplett aus dem Kampf genommen. So dann dieser eine Konter halt, ne, wo er versucht hat nachzusetzen, ist halt voll reingelaufen, ging auf den Boden und das war, glaube ich, so der entscheidende Schlag, der ihn komplett irgendwie aus dem Kampf genommen hat. Ist er nie wieder von, hat sich nie wieder von erholt nach dem Teil. Was dann in seinem Kopf vorgeht nach diesem Schlag, ich weiß es nicht. Das ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall war er total gehemmt danach und hat nie wieder seine Linie gefunden. Naja, sage ich nur. Kampf genommen worden, dann, nachdem er dreimal noch auf dem Boden war. Also ganz, ganz schwierig, sich da in die Lage reinzuversetzen. Also ich denke schon, wie gesagt, Überheblichkeit und ein bisschen Arroganz definitiv mit dabei gewesen. Aber spätestens, wie gesagt, das finde ich ein bisschen beängstigend, was Joshua betrifft, nach diesem Teil, und das zeichnet ja ein Champ aus, er ist gegen Wladimir Klitschko damals zurückgekommen. Klar, andere Voraussetzungen, ob er jetzt da Favorit war in dem Kampf gegen Wladimir, keine Ahnung, war man sich ja vom Kampf nicht sicher, wer der Favorit ist. Aber trotzdem war er schwer am Boden, vielleicht noch schwerer als gegen Ruiz. Und er kam da besser zurück. Und in dem Kampf kämpfst du gegen einen, ich meine, Ruiz, die brutale Schläger. Wladimir, das Hand war härter, denke ich mal, die er da genommen hat. Von dem Teil kannst du sitzen bleiben, auf dem Boden, finde ich. Kam aber hoch. So, und in dem Kampf, Ruiz wirkt er total im Arsch. So danach. Immer noch, die ganze Runde lang. Danach die Runde auch noch. Keine Beine gehabt, nichts. Total langsam. Und ich frage mich, warum konnte er gegen Wladimir recovern und gegen Ruiz nicht? Das ist die Frage, die ich mir immer noch stelle. Und das kann nur er beantworten, was da in ihm los ist. Warum er da nicht, weil er hat er bewiesen in der Vergangenheit, ne, dass er das kann, dass er von solchen Niederschlägen.
Ja, und auch irgendwie auch phasenweise in dem Kampf, dass er eigentlich Herr der Lage ist. Aber irgendwie wiegt er ja so gehemmt, lethargisch, nicht irgendwie da. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr da eine Erklärung für habt, aber der wiegte jetzt nicht nur im Einmarsch, aber dann auch im Ring so ein bisschen gehemmt, irgendwie, als wäre irgendwie
geistig. Meinst du, ne?
Ja, als wäre geistig. Angespannt. Geistig nicht anwesend. So kurz, man hat es natürlich schon gesehen, dass, was er kann und ne, aber irgendwie war er irgendwie nicht anwesend, irgendwie im Ring. So. Genau. Vom Kopf her. Also, das hat mir irgendwie wenig Präsenz und das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig.
Aber eigentlich auch schon ab der ersten Runde, ne? Also bei mir, der hat ja schon die erste Runde vielleicht knapp verloren, auf jeden Fall auf meinem Punktzettel, weil er halt gar nicht richtig angefangen hat wie ein Champion zu boxen. Also ich meine, er hätte sich gleich die erste Runde sichern müssen, klar eigentlich so, ne? Mit deiner langen Führhand-Jab. Hallo, Andy Ruiz ist 1,88. Warum kann man nicht mit seiner langen Führhand den kleinen Mann weghalten? So, warum klammert man ihn nicht ab, wenn er in den Infight kommt, so wie Klitschko? Weil dann kann der kleinere Mann nie gewinnen. Weil wenn du dich ihn immer abklammerst,
dann reinkommst. Dein Stil war dann darauf ausgelegt.
Was?
Dein Stil war ja nicht darauf ausgelegt. Du musst ja aber das man weiß doch, wie du weil boxt. Du so groß bist, heißt das ja nicht, dass du so boxen kannst. Wenn es danach geht, hätte Rocky Fielding gegen Canelo Alvarez nur die Hand ausstrecken müssen.
Ja, aber das könnte aber Joshua. Joshua hat schon mehr mit seiner Führhand mal gearbeitet. Also das kann er schon, aber diesmal sehr wenig. Also er hat schon mehr seine Führhand sonst eingesetzt, auch den Gegner mehr so weggehalten. In diesem Kampf hat er manchmal seine linke halt ausgestreckt, einfach nur so alibimäßig, ohne überhaupt zu treffen irgendwie und auch viel zu langsam. Also ich weiß nicht, also ich fand, also bei mir hat Joshua echt irgendwie eine Runde, ich glaube, die zweite habe ich unentschieden gemacht und dann hat er noch die fünfte gewonnen. Ja, dann war er in der dritten zweimal am Boden, in der siebten auch, dann war es vorbei. Also bei mir hat er halt auch die anderen Runden gar nicht dominiert oder halt irgendwie gezeigt, dass er der Champion ist, sondern eher Ruiz. Er lag bei mir vorne so, selbst ohne die Niederschläge und deswegen...
Lag auch offiziell übrigens nach Punkten vorne.
Ja, aber ganz knapp, nur mit einem
knapp
Punkt.
Knapp nur mit einer Runde, ja.
57, 56, einer hatte sogar Joshua vorne und das kann ich gar nicht verstehen. Und da weiß man, wie der Kampf nach 12 Runden ausgegangen wäre, wenn Ruiz eigentlich gewonnen hätte. Ne? Er hätte den Kampf nie bekommen, so wie Taylor. Hätte Joshua den Kampf geschenkt gekriegt, das wäre eh schon klar gewesen. Deswegen, Ruiz wusste das. Und also wirklich Respekt an diesen Mann. Ich finde, ich bin ein Fan geworden jetzt von Ruiz. Also richtig geil. Alle haben sich über ihn lustig gemacht, so nicht austrainiert. So. Er nimmt den Sport nicht ernst. Aber viele Sachen weiß man halt auch nicht. Ich habe mir dann auch ein bisschen angehört, was er so sagt. Und ich habe ihn halt auch sehr unterschätzt, weil ich mir auch nicht so viele Kämpfe von ihm angeguckt habe. Und der letzte, der mir halt im Kopf war, war der gegen Dimitrenko. Und da hat er mich halt nicht vollends überzeugt. Ehrlich gesagt. Und,
vielleicht ist er ja auch eins von diesen berühmten, wie sagt man da, von diesen berühmten Rennpferden, das nur so hoch springt, wie es muss?
Nee, er hat gesagt, er hat sich selbst trainiert gegen Dimitrenko. Das heißt, ist die Leistung halt schon krass und das weiß man ja alles nicht. Hallo, er trainiert sich selbst, das ist krass. Und jetzt hat er halt das erste Mal so ein professionelles Team um sich. Er meinte auch, die haben an seinem Körper halt gearbeitet und so. Er hat ja sogar 5 Kilo zugenommen, damit er noch mehr Schlagkraft hat. Also er hat einfach gar kein Team um sich gehabt und dafür ist er halt schon krass gewesen. So. Nur das weiß man halt. Ich meine, denkt so,
Weißt du, wie das war bei Parker? Bei dem Parker-Kampf? Nee,
das weiß ich nicht. Dazu hat er nichts gesagt. Er hat nur gesagt, dass halt bei Dimitrenko er sich allein auf den Kampf vorbereitet hat. Aber ich glaube schon, dass er davor nicht so viel verdient hat, dass er sich halt so eine professionelle Umgebung aufbauen konnte. Ne? Also das hat sich schon so angehört. Und er kommt ja auch nicht aus so Verhältnissen. Er war ja deswegen auch nach dem Sieg so froh und hat irgendwie gesagt bei der Pressekonferenz, ja, Mom, wir müssen nicht mehr strugglen und so, jetzt geht das Leben ungefähr los, ungefähr. Also der hat ja auch dann Geldprobleme gehabt, der kommt nicht aus einer reichen Familie, so. Dem wünscht man das dann auch, so ein Sieg, das ist halt wirklich Fat Boy. Er ist ja auch lustig, ne? Er hat Humor, nennt sich selbst so. So fett ist er jetzt nun auch nicht, ne? Es gab ja auch noch fettere Boxer. Wie Butterbean oder so. Aber
ich überlege jetzt gerade. Sag mal, wer war der letzte Weltmeister, der so eine Statur hatte?
Ja, das ist schon.
So eine Statur, also so mit so viel
Sinan
Körper.
Sinan Samilsam, nee, der war noch ein bisschen besser trainiert, ne? Wer? So am Bauch. Sinan Samilsam, aber der
war nicht Weltmeister. Aber der war ja kein Weltmeister.
Nee, ach, Weltmeister.
Aber der war auch nicht so fett.
Nee, das stimmt, der war nicht so.
Das ist eine gute Frage.
Können Sie also, wenn der WBA-Titel zählt, könnte man noch vielleicht Chagayev nehmen.
Ja, aber der hatte auch.
Sanders.
Nee, so fett war der nicht.
Ja, nicht. Ich meine, das waren keine Athleten wie jetzt Walder oder Joshua.
Aber austrainiert, so einen kleinen Bauch, so einen kleinen Bauchansatz. So. Aber ja,
vielleicht Franz Botha.
Ich bin momentan vollkommen übergewichtig. Aber also gegen Rule sehe ich sportlich aus.
Ja, der sieht wirklich adipös aus, so, ne? Das also mir fällt auch keiner ein. So Franz Botha war vielleicht.
Wenn ich den sehe und wie der boxt, da muss ich immer an dieses Rammstein-Video denken von Ich hab keine Lust, wo die da in diesen Fettsuit sind, aber sich halt bewegen, als wären sie nicht fett. Oder?
Ja, stimmt, so ungefähr so sieht das aus. Nee, ich habe, aber bei, auf Instagram sieht er auch vor einem Jahr, hatte der auch noch nicht so einen Bauch. Wirklich, vor einem Jahr.
Er, also, er war vor, auch vor, bei dem Kampf gegen Parker. Das hat, da hat er der Benny damals auch mal in der WhatsApp-Gruppe gepostet, ein Bild vom Training, als er gegen Parker war. Da war der auch ein bisschen schlanker.
Ja, ja, der ist jetzt irgendwie in letzter Zeit erst so innerhalb des letzten Jahres langsam irgendwie am Bauch hat er halt irgendwie zugenommen oder halt überall ein bisschen. Aber am Bauch sieht man es halt besonders. Keine Ahnung, aber eigentlich hat es ihm ja nicht unbedingt geschadet.
Kann man jetzt nicht so sagen. Aber was Vergleichbares gab es nicht. Es gab halt schon dickere, so, weißt du, sich James Toney war auch mal ein bisschen dick und so, aber nicht derart. Also, das ist nicht schon.
Und
Wahnsinn.
Der war nicht Weltmeister im Schwergewicht.
Ja.
Und ja, er ist schon der Champ der unaustrainierten.
Also, das ist schon Wahnsinn, ne? Also, aber der sieht aus wie so ein Journeyman, ne?
Aber die Hände sind so schnell, man glaubt es auch nicht, ne? Man guckt ihn an, er kommt auf dich zu,
du denkst so. Ich habe damals mal ein Video von dem gesehen, vor. Muss so 2010 gewesen sein. Das war einer der ersten Kämpfe von dem. Es gab ja mal, die Seite ist ja irgendwie auch mittlerweile tot, so eine Boxenseite auf Englisch. Noch. Ah, ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall, die ist auch irgendwie tot. Da haben sie ein paar Videos von den seinen Kämpfen gesehen. Da war wirklich absolut verfettet, aber mit einem Handspeed, wo ich auch gedacht habe, wie geht das?
Ich weiß auch nicht, wie das. Also das ist ungewöhnlich. Das ist so ungewöhnlich. Ich weiß auch nicht, ob er noch einen schnelleren Handspeed hätte, wenn er ein bisschen leichter wäre. Keine Ahnung, ob das wirklich so viel ausmacht. Man sagt es so, man denkt es, aber es gibt viel dünnere Leute, die schlagen viel langsamer. Alle, also die meisten schlagen ja langsamer, die weniger wiegen als er. Also das ist halt, das hat nicht unbedingt immer anscheinend was damit zu tun, ne? Also das ist wirklich verrückt bei ihm.
Wie der, ja, gut, Mann, du darfst, geht, man darf ja auch nicht immer von, ich sag mal, Aussehen auf sportliche Klasse schließen. Ich meine, wenn du mal guckst, Tyson Fury sieht ja auch nicht eigentlich aus wie ein Sportler. Gut, mittlerweile sieht er so aus.
Doch, jetzt schon, ja.
Ja, jetzt
aber
ist er
stimmt,
ja,
er ist nicht so
aber
krass.
Aber sag mal so, wenn du ihn jetzt siehst und jetzt nicht wüsstest, dass er 2,6 Meter ist, denkst, würdest du jetzt auch nicht denken, dass das ein Schwergewichtsboxer ist, sondern einfach nur jemand, der joggen geht.
Nee, ja, natürlich, der irgendwie anderen Sport macht. Aber man muss ja auch nicht aussehen wie ein Bodybuilder als Boxer. Eigentlich ist es auch negativ, wenn man zu viele Muskeln hat. Die sehen ja alle aus wie Rocky aus dem Film. Also
ja,
wirklich,
was ja auch nichts mit Boxen eigentlich zu tun
ja,
hat.
Ja, genau, deswegen meine ich ja, normale Boxer sehen ja gar nicht so unbedingt so aus. Die meisten nicht. Klar, die haben alle Muskeln, sind durchtrainiert, aber natürliche Muskeln nicht so übertrieben. Das ist ja bei den Schwergewichten jetzt schon langsam übertrieben, so bei vielen. Also Joshua sieht übertrieben
aus. Du hast immer schon ein paar dabei gehabt und meistens waren es ja auch die, die wirklich austrainiert waren, die auch vorne dabei waren. Nimm den Mike Tyson, nimm den Evander Holyfield, nimm den Bo in den 90ern, nimm den Lennox Lewis. Das hatte schon Fitnessmodel Qualität oder ja, hier auch die Klitschkos.
Sieht nicht Joshua noch mutantenhaftiger aus als Lennox Lewis? Also finde ich schon. Also finde ich schon, er sieht irgendwie noch...
Ich habe hier gerade eine Seite wenn du mal eingibst, weil ich Wladimir Klitschko Physik...
ich glaube, die Muskulatur
ist... Das war auch schon sehr, sehr muskulös. Dafür war es auch immer schon erstaunlich, wie dass sich Klitschko eigentlich so gut bewegen konnte. Und so eine gute Kondition auch hatte. Der war ja nie zum Ende hin, es sei denn, er musste wirklich viel, 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 viel machen. Aber der war ja eigentlich nie am Pumpen am Ende.
Ich meine, Wladimir war schon auch echt ein Überathlet, so, der war schon auch echt ein Freak. Aber ich finde auch, dass Joshua ist eigentlich schon.
Er ist doch der Top irgendwie. Ja. Der Nummer 1 Robotermann im Schwergewicht, oder? Also ich weiß nicht, für mich sieht er viel krasser aus als die anderen noch.
Ja.
Also noch krasser.
Finde ich auch. Also es gab auch in der Vergangenheit.
Die Beine, die Oberschenkel, müsst ihr euch mal angucken. Nicht normal, ey.
Das hat schon ein bisschen was von Shannon Briggs-like, so, ne?
Ja,
genau.
Ja, und Shane Briggs, der ist doch teilweise auch mit 120, glaube ich, mit 220 Kilo in den Ring gestiegen, ne?
Ja.
Wobei, was mich hier zum Beispiel sehr erstaunt, ist ja, wenn du mal überlegst, so ein Christian Hammer, der auch, was ist der, 1,88, 1,87, der wiegt ja auch oft so um die 117, 118 Kilo, wirkt dabei aber überhaupt nicht fett. Er hat aber auch keine Schlagkraft.
Ne, der wiegt wie so ein normaler LKW-Fahrer oder so, ne? Also, nein, aber es gab ja schon immer Überathleten auch. Also so, wenn man sich anguckt, wie Tyson aussah, wie Holyfield aussah. Aber ich finde, Joshua setzt dem Ganzen nochmal einen drauf, weil der einfach nochmal einen Tick größer ist. Und das ist schon abartig so von der Physis. Also das ist
Joshua ist 20 Zentimeter größer als Mike Tyson. Das ist schon übel. Wobei Mike Tyson ja streng genommen, aber auch, der wog ja auch in seiner guten Zeit manchmal an die 104, 105. Für einen Mann von 1,78 bis 1,80, die Quellen sind da unterschiedlich, das ist ja auch schon ziemlich viel.
Ja, abartig viel. Und
also aber du hast ja auch gesehen, der Typ hat ja in seiner Hochphase auch keinen Hals gehabt.
Nee. Ja, also das war schon eine Maschine, aber Joshua ist halt auch ein körperliches Monster, ne? Das ist Wahnsinn, was der für eine Physis hat.
Beachtlich finde ich eigentlich bei Deontay Wilder, wenn du mal überlegst, wie groß der ist. Und ich sag mal, er sieht ja schon muskulös aus, aber wie leicht der ist. Er wiegt ja selten über 100 Kilo bei seinen Kämpfen.
Ja, aber vergleich mal die Beine von Wilder mit den Beinen von Joshua, ne?
Das sind Stelzen.
Die lachen ja immer über Wilder mit seinen dünnen Beinen. Aber so sehen die meisten Boxer haben halt so ein... Klitschko hat auch so eine dünne Beine gehabt.
Also so dünn waren die
jetzt nicht. Ja, okay, so dünn wie die
Wilder. Klitschko war im Endeffekt von oben bis von unten genau ausdefiniert.
Aber ich meine, er hatte keine besonders breiten Beine oder so. Jetzt nicht irgendwie, dass es auffällig war wie bei Joshua. Das war halt schon auch eher schmal. Aber Wilder ist natürlich der schmalste. Aber das ist halt meistens so. So sehen halt meistens Boxer, ne, aus. Aber ja, weiß ich nicht, was Joshua für ein Training macht. Das ist irgendwie, noch mehr
Muskeln sollte er nicht aufbauen. Sagen wir mal so, den Brustumfang von Ruiz hat er jedenfalls nicht.
Ja, aber eigentlich ist es doch, irgendwie ist es doch die beste Geschichte, dass eigentlich so ein Mann irgendwie mit so unterschätzt und mit so einem Aussehen dann irgendwie den vermeintlich einen der stärksten Schwergewichter der Welt irgendwie viermal am Boden hat. Das ist wirklich unglaublich. Das ist so krass. Also das ist wirklich so Cinderella-Story. Eigentlich, das ist er ist ein Star geworden jetzt. Oder? Also ist er doch.
Ja. Ja, das, ich finde das auch einfach gigantisch so, ne? Das ist vor allem, weil das Aussehen halt dann noch zukommt, ne? Also ja, also ich meine,
man einfach nicht drüber weg, ne?
Ja, ich meine, dass er ein guter Boxer ist, das wusste man ja, ne? Auch der Kampf gegen Parker, den er da eingestaltet hat, ja. Der vielleicht Draw war oder auf jeden Fall super eng. Man wusste schon, dass er was kann, dass er auch auf jeden Fall Top Ten Mann ist, aber man hätte sich irgendwie, oder ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass der Joshua derart zusetzt, dass er ihm auf jeden Fall Runden klaut oder ihn ein bisschen ärgern kann, ja, aber derart, vor allem, dass er Joshua so anbimmeln kann und die Hände, weiß nicht, Joshua hat ja auch richtig geblutet, irgendwie auf der Nase und obwohl er irgendwie, man hat ja auch irgendwie ein Gefühl, er hätte gar nicht richtig getroffen, so, ne?
Der Ruiz. Man muss sagen, Ruiz hat ja ein paar Sachen sehr clever gemacht.
Ja.
Im Endeffekt hat er geguckt, was sind Schwachstellen. So, im Endeffekt, was sind die Schwachstellen eines Boxers? Gerade die so muskulös sind. Das war meistens die Körperpartie, wenn die eh schon nicht so eine gute Kondition haben, wenn du die ordentlich am Körper mit Schlägen eindeckst, dann geht ihnen ja auch meistens die Kondition flöten. Hat der gemacht.
Hat er sehr gut gemacht, ja.
Ja, so, weil er eh schnell ist. Das heißt, er konnte ja schnell rangehen, Kombinationen setzen, dann halt wieder weggehen oder so. Dann hat er ja noch die Nase getroffen. Wenn du dann da auch schon so ein bisschen die Atmung blockierst, geht dir auch noch was davon weg. Also das hat er eigentlich sehr systemisch gemacht. Es erinnert mich so ein bisschen an den Kampf von Tyson Fury gegen Wladimir Klitschko. Im Endeffekt hat er einfach mal genau einfach mal alles anders machen als alle anderen vorher.
Ja, weil, er hat halt das
gemacht. Wie war es denn bei Klitschko früher immer? Bei alle Boxer, die gegen Klitschko geboxt haben. Ob das jetzt ein kleiner Boxer war wie ein Jennings und Povetkin oder ein großer Boxer wie Mariusz Wach. Die haben alle versucht, in den Innenfight zu kommen, weil Klitschko ja ein Glaskinn hat. So, und was hat Tyson Fury gemacht? Er hat genau das Gegenteil gemacht. Der hat den auf Distanz gehalten und ausgepunktet.
Ja, aber das kannst du ja noch nur machen, wenn du so groß bist. Als kleiner Mann ist eigentlich Mario klar.
Mario Schlachmann ist auch größer gewesen und hat es nicht gemacht.
Ja, weil er technisch einfach nicht so. Manche Sachen kann man auch nicht, weil man das einfach nicht kann, so, weil man die Fähigkeiten nicht hat. Aber ich meine, als kleiner Mann.
Komm, wie du hier schon gesagt, warum hält er nicht einfach den Arm nach draußen?
Ne? Ja, aber das konnte er schon mal besser. Das habe ich auf jeden Fall schon mal bei ihm gesehen. Aber ich meine, Ruiz, ein kleiner Mann geht immer runter zum Körper, weil das einfach viel einfacher ist, unten zu treffen als am Kopf, wenn der Mann viel größer ist. Aber bei Joshua hat es, glaube ich, in seinem Leben sowieso wenige Körpertreffer abgekriegt. Gerade auch große Boxer. Klar, gegen Povetkin kleinerer Mann, jetzt nochmal kleinerer Mann. Aber sonst hat er auch recht große Leute geboxt.
Nee, oder? Die beiden sind gleich groß.
Echt?
Povetkin und Ruse sind beide 1,88.
Ach so, ja. Ja, okay, aber ich meine, das waren die kleinsten, die er wahrscheinlich so vor den Fäusten hatte, ne?
Ja, also und von den Hochkalibrigen. Also du hattest natürlich da hier auch noch so ein paar die üblichen Journeymans gehabt. Ja, hier, den, ganz, wie heißt der Deutsche nochmal? Ach, der auch so ganz umstritten, ganz komisch gegen den Schaf verloren hat. Wie hieß der noch? Muss ich gerade,
Gott, du hast Eirich, wann hat er denn geboxt?
Eirich, genau.
Eirich, das waren die einzigen, ja, noch, die geboxt hat, ja, genau. Aber ja, Povetkin hat ja auch schon seine guten Momente gegen Joshua gehabt und
Ja, der
gezeigt,
hat ja in
so.
der ersten Runde dem auch schön einen ans Kinn gegeben. Man muss
Genau.
dazu aber auch sagen, es ist jetzt aber auch keine Schande, wenn man mal ein bisschen wackelt, wenn ein Povetkin eintrifft, weil Povetkin kann schon zuhauen.
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich finde, man konnte halt Ruiz sehr unterschätzen, weil man einfach irgendwie, also bei mir war das auch so gegen Parker. Klar, bei mir hat er irgendwie knapp den Kampf auch gewonnen mit einem Punkt, aber auch nur. Aber wenn man, er hat Parker halt auch nicht einmal angeklingelt, ne? Deswegen dachte man so, er hat nicht, oder Parker hat halt extrem viel genommen dann auch oder konnte es nehmen, ne? Aber ich meine, er hat ihn nicht runtergeschickt und deswegen war das irgendwie unmöglich zu glauben, dass der Joshua dafür viermal runterschickt. Also irgendwie, Parker hat aber viel intelligenter gegen ihn geboxt. Er hat ihn viel besser auf Distanz gehalten und gar nicht so extrem, klar, manchmal schon so an sich rangelassen, aber er konnte es dann auch schlucken. Aber Joshua kam ja irgendwie gar nicht klar, so hatte man das Gefühl, so konnte irgendwie.
Ja, die Härte von Parker, die schien irgendwie besser zu sein.
Ja,
Ich meine,
wahrscheinlich hat er
er
wirklich
war
noch
jetzt
mehr
auch gegen
Power
Ruiz ja
gehabt.
nie in Gefahr, also gewesen, das Ding vorzeitig zu verlieren. Das war ein ziemliches Gewürge gewesen, weil Ruiz ja auch durch seine Hände halt ihm immer unangenehm war. Also der Kampf damals gegen Parker und Ruiz, den kannst du so oder so haben. Also da ist
Ja,
jedes
kann man. Der
Ergebnis
war
richtig.
knapp.
Der war extrem knapp.
Aber ich
Also wenn er
meine,
jetzt
ja.
wenn er in Mexiko oder Amerika gewesen wäre, hätte Ruiz wahrscheinlich damals den Titel gewonnen.
Ja. Stimmt allerdings. Aber ich meine, deswegen konnte man halt, das ist die Erklärung, warum viele Ruiz dann unterschätzt haben, einfach, weil man halt dachte, okay, er hatte schon mit Parker Schwierigkeiten oder hat ihn halt nicht groß beeindrucken können. Wie soll er denn dann Joshua beeindrucken, ne? Ungefähr so. Aber es ist halt nicht immer alles so, wie es aussieht, ne? Man kann halt nicht immer diese Quervergleiche machen, weil jeder Kampf anders ist und jeder Style auch anders ist und Parker auch anders boxt als Joshua.
Ja,
Oder
ich
auch
finde
einfach
aber,
die
was man dazu
Voraussetzungen
sagen
anders
muss,
sind.
der Povetkin ist ja ein viel besserer Boxer als zum Beispiel ein Ruiz.
Ja, klar.
Ja, also, und das ist das Ding, was mich eigentlich auch so, weil die ähnliche Statur haben, sind, also, das heißt Statur, Povetkin ist nicht so,
Größe.
aber, ja, genauso von der Körpergröße, auch
Povetkin
von der
ist nicht
Boxart so ein
Volumen, nur
bisschen.
Größe, nur nicht
Und der
Volumen.
Povetkin ist halt jetzt so viel bessere Boxer als der Ruiz. Wenn Povetkin jetzt gegen Ruiz boxt, dann ist Povetkin danach Champion. Ja, so, der macht den weg. Der macht den Ruiz weg. Der Ruiz hat keine Chance gegen Povetkin. Null, überhaupt nicht. Sehe ich gar keine Chance. Keine Möglichkeit. Wenn die morgen kämpfen im Ring 12 Runden, Povetkin gewinnt nach Punkte, sowas von easy peasy. Das gewinnt er einfach. Natürlich hat das jetzt nichts mit dem Kampf mit Joshua zu tun. Ist ein ganz anderer Kampf, ganz andere Leute, die gegeneinander boxen und so. Aber nur mal so, er ist halt der viel bessere Boxer, der Povetkin. Eine tolle Ausbildung, eine tolle Amateurausbildung. Natürlich, klar, hat der Ruiz auch eine mexikanische Nationalmannschaft gekämpft und so. Aber Povetkin ist eben, ne, was für eine Folge der einen Amateuren gehabt hat und bla bla bla, ist halt noch viel krasser ausgebildet und selbst er konnte gegen Joshua eigentlich bis auf kleine Momente nicht viel ausrichten. Ne. Hat da eine erste Runde in der Aktion gehabt, genau, zwischendrin nochmal dritte, vierte Runde, hat ein paar gute Treffer gehabt, aber da war jetzt nichts, wo man Joshua wirklich irgendwie in Gefahr gesehen hat, so, ne, in dem Kampf und ja, den dann klar ausgenockt. Ja, und das war so der Hauptgrund auch, warum ich gesagt habe, so wie soll denn ein Ruiz, der noch viel unathletischer ist, langsamer ist, also zumindest auf den Füßen, und die Füße sind viel wichtiger als die Hände, weil wenn du die Beine nicht hast und gar nicht hinkommst, dann bringen dir die Hände nichts. Wenn du einfach die Leute nicht stellen kannst. Er kann niemanden stellen im Ring, den Ruiz. Das hat man in dem Kampf gut gesehen. Er kann gar keine Lücken zulaufen. Also wenn der Joshua, weil er einfach plattfüßig ist, wenn Joshua sich nach hinten bewegt, da hat der Ruiz überhaupt keinen Auftrag. Er kommt nicht hin. Er kann keinen Jab zum Körper bringen. Er kann keine Kombination abfeuern, weil er die Beine nicht hat. So, und das verstehe ich nicht. Das, was er schon da getrieben hat. Also die ersten beiden Runden hier ganz gut gemacht. Wie die Samira ja auch eben gesagt hat, die waren zwar knapp, das stimmt. Aber er hat es trotzdem ganz gut gemacht. Er hat sich nach hinten bewegt und der Ruiz hat keine Möglichkeit gehabt, Joshua überhaupt zu treffen. So, und dann gut, bleiben wir in Runde 3 getroffen. Okay, alles gut. Aber was ich nicht verstehe, du hast eine Runde Zeit und dann ab Runde 4 ist, also, dass man da nichts ändert, so wirklich, ne? Ich meine, er hat sich ja, ist ein bisschen, hat sich nach hinten bewegt und so, es hat schon versucht, aber ich verstehe das nicht. Also, warum man ein Povetkin so auseinandernehmen kann und so klar schlägt am Ende und dass man dann gegen diesen Mann einfach total komisch ist und auch ganz anders kämpft, also auch weniger Pace macht, so. Er hat den Jab weniger gebracht, wie Samir eben auch schon richtig gesagt hat. Das hat er gegen Povetkin viel besser gemacht. Er hat auch viel mit dem Jab gearbeitet gegen Povetkin. Er kam dann gar nicht so richtig in die Aktion rein. Immer wenn er nach vorne gegangen ist, zack, in den Jab reingerannt. Mit dem Ruiz hat er teilweise die Hände einfach irgendwie auch ziemlich fallen gelassen. Ich meine, klar, er hat gut zum Körper geschlagen, was Povetkin aber auch versucht hat. Ja, ich verstehe es nicht. Also es muss ein kompletter Off-Day gewesen sein. Es gibt ja schon in Foren, da wird geschrieben, das war gekauft, die mexikanische Mafia und alles, bla bla bla, hat da Einfluss genommen, hat er extra gemacht, weil er auch so nett war und danach kam es so wirkt, als ja, das kann man alles lesen. Auch im Sportforen-Bereich muss man mal reingucken, da schreiben viele. Das ist total krass.
Ja, da hat Joshua ganz viel Geld auf seine Niederlage gesetzt.
Genau, mit der mexikanischen Mafia da irgendwie einen Deal gemacht oder so, ja, ja. Ja, das riecht man alles zu lesen, weil das die Leute einfach gar nicht glauben können, was da passiert ist. Ne? Das ist unfassbar. Also,
ja, auch wie es passiert ist, weil genau. Joshua einfach ein anderer Mann im Ring war als sonst. Ich glaube, das ist ja wirklich. Anders. Jeder hatte das Gefühl, das ist ein anderer Joshua. So.
Also ich finde schon, was ich ganz ehrlich, das habe ich auch mit bevor wir den Podcast jetzt gerade hier aufgenommen haben, schon gesagt, ich finde, er ist von Kampf zu Kampf schlechter geworden nach dem Klitschko-Ding. Er hat immer abgebaut. Immer gegen Parker schon nicht gut ausgesehen, hat dann nach Punkten gewonnen, okay.
Boah, aber das Ding gegen Takam war ja schon so ein Ding, Takam wo der unheimlich am Pumpen war.
Genau. Und dann das Ding auch gegen Povetkin. Ich meine, er hat das klar gewonnen, muss man sagen, hat ihn ausgenockt. Aber auch da, finde ich, hat er nicht gut geboxt. Also so von seinem Können eigentlich, was er drauf hat. Es darf auch ein Povetkin, ist da auch schon durchgekommen. Halt, ne? Erste Runde war ein bisschen angeklingelt, die Nase war gebrochen danach. Auch so ist er öfter mal zum Körper reingegangen. Also irgendwie hat er mir nach dem Klitschko-Ding nie so wirklich mehr richtig gut gefallen. Takam hat man damals auch gesagt, der ist ja damals eingesprungen, der Takam. Der hatte 3 Wochen Vorbereitung, hat er gesagt, der hat 3 Runden Kondition. Ja, so, und dann ist da direkt Feierabend. Ja, der stand in der 11. noch und dann wurde abgebrochen, damit er die K.O.-Quote halt noch irgendwie behalten kann. Wenn er das nicht abbricht, ich glaube, der Takam wäre dann nicht mehr K.O. gegangen. Und das waren alles schon so sehr merkwürdige Leistungen. Ne? Auch gegen Park hat man gedacht, den ersten, den er nicht ausnockt. Und der kam auch gar nicht so wirklich zum Zug da in dem Kampf. Ein paar gute Treffer gehabt, aber wenige. Ja, also er hat mir nie wirklich gefallen. Da haben alle gesagt, ja, aber es sind ja auch gute Gegner. Jetzt muss ja mal gucken, wer das ist. Ne? Das ist ja Parker, ist ja auch ein toller Gegner. Muss man ja, der kann nicht alle ausnocken. Natürlich, schlecht ist er nicht. Aber er hat auch gegen White schon Probleme gehabt. Und White ist nun wirklich jetzt nicht die Crème de la Crème im Schwergewicht. So, ne? Und auch gegen Ruiz hat der Parker sich gequält. Und gegen Fury und gegen wen auch immer. So toll ist er halt auch nicht. Und ich finde, er hat sich nach Klitschko nicht mehr mit Ruhm bekleckert, der Joshua. Und in dem Kampf hat er dann halt wieder einfach mal einen aufgesetzt.
Lag er ja auch hinten nach Punkten, ne?
Bitte? Gegen wen?
Also bei dem Povetkin-Kampf lag er auch nach Punkten hinten bis zum K.O.
Echt?
Ja,
das stimmt. Bei mir schon.
Also ich habe das jetzt gar nicht mehr so vor Augen, muss ich dazu sagen.
Auf meiner Scorecard, ich hatte 58 zu 56 für Povetkin, aber ich weiß nicht, ob das alle Leute so gesehen haben, wahrscheinlich nicht, aber ich habe das so gepunktet. Also bei mir, ja, sah der Joshua schon da nicht so besonders.
Nein, er sah überhaupt nicht mehr gut aus nach dem Klitschko, so richtig. Natürlich, klar muss man sagen, die Gegner sind jetzt, Povetkin ist ja auch keine Laufkundschaft, die man halt so wegnockt oder so, ne, mal nach einer Runde. Das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Offiziell aber auch.
Die ersten 6 Runden.
Also wenn ich das jetzt hier gerade lese bei Boxrec, hatten Carlos Sacre 58-56, Jean-Robert Lane oder Lane 59-55 und Matteo Montella 58-56.
Ja, ist die offiziellen England, klar.
Ja, weiß man, wir wissen ja, wie Katie Keller
auch gepunktet wurde. Das war sehr, sehr knapp, auf jeden Fall. Er hatte schon seine Momente gehabt, der Povetkin. Das muss man schon
also
sagen.
Man konnte es so punkten, sagen wir so. Man kann das gegen ihn Joshua punkten, wenn man neutral vielleicht ist, oder?
Genau. Was da offiziell auf den Karten steht, das haben wir jetzt auch wieder bei den guten Damen gesehen, was das so bedeuten hat. Ne? Wenn die das,
ja, auch bei Joshua selbst, ne? Bis zu den Runden. Auch sehr, also auch der The Zone-Kommentar auf Englisch war auch schon sehr, ja, am Anfang haben sie schon probiert, so ein bisschen Ruiz schlechter zu machen, als er ist. Es hat sich dann am Ende gewandelt, als sie gesehen haben, können sie nicht mehr. Aber ich fand es auch viel zu einseitig. Wirklich, zuerst haben sie halt immer noch so, ja, knappe Runde, könnte man auch Joshua geben und so, fand ich dann manchmal gar nicht so. Also ich finde, da haben sie auch schon eher so in die Joshua-Richtung kommentiert, hat man schon gemerkt.
Ja, das ist richtig. Ja, so habe ich, wie gesagt, eine Tendenz halt gesehen in den Kämpfen, ne? Nach Klitschko, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Also ich habe ja nicht umsonst, spätestens seit Povetkin habe ich gegen Joshua gehofft. Und weil mir das einfach gar nicht mehr gefallen hat, die Vorstellung von ihm so. Dieses schwerer werden in den Kämpfen, dieses mehr Muskeln aufbauen. Ich weiß nicht, gegen Takam hat er, glaube ich, mal 254 sogar gehabt nach Klitschko, ne? Ich weiß nicht, also der war, wie gesagt, früher am Anfang seiner Laufbahn, wo ich ihn angefangen habe zu gucken, das war noch damals, glaube ich, so gegen die Jungs da mit wo er gegen die ganzen Aufbaugegner hatte, da mit Skelton und sowas da und Sprott und sowas, da war er knapp unter 240 gewesen. Ich finde, das war so die Zeit, wo der am attraktivsten geboxt hat, da hat er auch wirklich viel Kondition gehabt, war sehr aktiv in den Kämpfen gewesen. Und dann immer schwerer. Gegen Takam war es dann wirklich schon wahnsinnig schwer. Das war 254 oder was der hatte. Dann hat er wieder ein bisschen runtergegangen gegen Parker und dann seitdem wieder stetig bergauf. Jetzt gegen Ruiz wieder bei knapp 250 gewesen. Ne? Und ja, das ist in meinen Augen, wie gesagt, so ein Punkt. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wird. Das frisst halt ohne Ende Kondition. Ich finde, das sieht man bei ihm auch. Er braucht unfassbar viele Pausen. Er pumpt in fast jedem Kampf, wenn er mal irgendwie 3-4 härtere Schläge am Stück abfeuert. Und das hast du auch gegen Klitschko damals schon gesehen. Ne? Ich meine, klar, das war eine harte Runde so. Da hat er den Klitschko gehört gehabt. Das waren 7-8 wirklich harte Bomben, die er da abgefeuert hat. Und wie K.O. war er bitte danach? Er war stehen K.O. Klar, war eine gute Linke zum Kinn von Klitschko noch drin, so, die das natürlich auch noch ein bisschen mitbewirkt hat. Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich, ist die Kondition von Joshua absolut das Schlechteste, was es aktuell so in den Top 15 gibt. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner rumläuft, der eine schlechtere Kondition hat in den Top 15. Das ist Wahnsinn und sollte vielleicht mal gucken, dass er da an dem Trainer oder bei den Trainern oder in seinem Umfeld da vielleicht irgendwas macht. Weil so finde ich, ist das sehr, 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 sehr grenzwertig. Und jetzt nach dem Kampf sieht man, wo er noch größere Probleme hat, ist die Körperarbeit. Er ist sehr anfällig gegen Körpertreffer, glaube ich, in der vierten oder in der fünften Runde, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube in der fünften war es, hat er einen sehr, 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 sehr harten Körpertreffer bekommen. Da war er stehend K.O. Die letzten 40 Sekunden müsst ihr euch mal angucken. Er hat die Hände nur noch komplett unten am Körper gehabt, weil er gedacht hat, nicht, wenn der Ruiz nochmal da trifft, dann gehe ich hier durch den Körpertreffer out. Hat sich dann 3-4 Mal komplett zum Kopf treffen lassen, hat die Hände nicht mal hochgenommen, wo Ruiz einfach geschlagen hat, weil er einfach völlig fertig war durch den Körpertreffer. Er ist sehr anfällig zum Körper. Und das wissen die Jungs jetzt auch aus dem Schwergewicht. Ne? Und mit der.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das wird jetzt dieser. Dann, das könnte jetzt also sein, dass, wenn er seinen Stil nicht anpasst, dass das dann so eine Art wird wie in die letzten Jahre von Klitschko, wo alle meinen, dann immer irgendwie ans Kinn gehen zu müssen im Infight.
Genau. Und da gibt es halt, wie gesagt, viele, viele Jungs gerade so aktuell, die da auch die Technik haben, das auszunutzen. Also wenn man jetzt
zum Beispiel
Körper ist anfällig, ne?
Zum Beispiel. Anfällig,
Ortiz zum Beispiel, ne? Wenn er jetzt gegen den Boxer, ich meine, gut, er ist natürlich auch schon was älter, ich weiß nicht, ob es nochmal zu dem Matchup kommen sollte oder so, aber das ist auf jeden Fall ein Mann, der schlägt gute Körpertreffer, auch Tyson Fury geht sehr, sehr gut zum Körper.
Miller,
ja. Schlägt auch viel, macht Druck. Das sind alles sehr unangenehme Jungs, die stehen alle in den Top 10, das wären alles Duelle, die dann in Zukunft kommen. Ruiz gibt es das Rematch jetzt, muss ich definitiv anpassen, weil ansonsten wird es schwierig und das geht halt nur, Anpassung geht nur durch finde ich, Gewichtsverlust, Muskelreduzierung, mehr Volumen in der Lunge halt, ne, dass du das ein bisschen mehr machen kannst, einfach, dass du ein bisschen aktiver sein kannst, dich mehr bewegen kannst, ein bisschen schneller auf den Beinen auch wirst, mehr in die Rückwärtsbewegung auch gehen kannst und dass du die Jungs halt nicht so an dich ranlässt, weil ansonsten ist ja ein gefundenes Fressen dann für die.
Auf jeden Fall muss der Ruiz auf jeden Fall, der muss mehr geben, als er in dem Kampf gegeben hat, weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wollen sie wohl den Rückkampf in England machen.
Das ist,
und das so dürfte dann noch schwieriger sein.
Ja, ja, na klar, er muss wieder auf K.O. gehen und ja, das ist für Joshua jetzt, sie haben, glaube ich, November angepreist, ist ein halbes Jahr Zeit ungefähr. Ja, das heißt, genug Zeit, um im Training vieles zu verändern und ich denke, er muss einfach nur, es ist klar, als Außenstehender, wir sitzen jetzt hier auf unserem Stühlchen und reden darüber, klar, es ist in der Theorie einfach, aber er muss einfach nur lang bleiben. Er muss nicht mehr machen, er braucht kein großes Risiko gehen. Aber auf der anderen Seite ist er unter Druck. Er muss natürlich auch sitzt in seinem Wohnzimmer und boxt vor seinem Heimpublikum und muss natürlich auch ja, wahrscheinlich wieder durch K.O. gewinnen. Ne? Die Leute erwarten das einfach so. Jetzt so ein knapper Punktsieg oder so gegen Ruiz zu Hause im engen Wohnzimmer nach so einer schlechten Vorstellung ist halt wieder eine Niederlage, mehr oder weniger. Er hätte vielleicht die Gürtel wieder, aber so wirklich, ne, das, der Hype ist halt komplett weg. Er muss halt im Vergleich zu Wilder rasieren. Und er braucht da eine klare Bahn. Und jetzt bin ich mal gespannt, also wenn das Rematch kommt und Joshua wird ihn nochmal anklingeln, ob er da nochmal so nachsetzt, es versucht, wie im ersten Kampf. Ich glaube nicht. Ich glaube, der lässt ihn dann einfach erstmal eine halbe Minute da irgendwie stehen und arbeitet weiter. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit Joshua in Zukunft wird. Also die Niederlage sollte einiges bewirken, denke ich mal. Und ich denke, die gehen auf Gewichtsreduzierung auf jeden Fall. Ich denke, die werden mal 7-8 Kilo versuchen, da jetzt runterzukriegen und den ein bisschen beweglicher zu machen. Weil das hatte das, wie gesagt, also... Das haben wenig Leute kritisiert, finde ich, in den Kämpfen. Haben alle gesagt, ach ja, nach Punkten gesiegt im Park, aber doch okay. Und gegen Takam und sowas war alles Quälerei, finde ich. Ich finde, es waren alles Quälereikämpfe. Klar, gewonnen schon, aber irgendwie so fand ich das alles nicht überzeugend. Jetzt gegen Ruiz nochmal schlechter halt. Nochmal schlechter, nochmal weniger gemacht. Immer die Tendenz schlechter, schlechter, schlechter. Ist mein Eindruck. Seht ihr das nicht auch so oder war das für euch irgendwie alles noch relativ eben? Positiven Rahmen, sage ich mal.
Also mir ist das vor allem bei dem Takam-Kampf aufgefallen, dass der unheimlich am Pumpen war. Und auch bei dem Parker-Kampf, dass da zum Ende hin wirklich so die Aktivität halt auch deutlich, deutlich zurückgegangen ist. Beim Povetkin-Kampf ging's. Da wog er ja auch nicht ganz so viel. Ich meine, jetzt hat's ja bei Klitschko war bei 240, also 240 Pfund. Das ist, glaube ich, sowas um den Dreh 110, 111 Kilo. Gegen Takam war ja sogar was leichter gewesen. Aber da war der am Pumpen. Gegen Parker war der wieder Ticken. Bei Povetkin war der richtig leer. Aber gegen Rooster war der ja wirklich extrem hoch. 268 Pfund, was ist das? Jetzt mal gerade umrechnen.
112,4 Kilo. Du meinst jetzt Joshua, ne? Ja, bei mir steht 112,4.
Herr Ruiz war mit den
261. Und Ruiz ist 121,6
Kilogramm. Ach, Entschuldigung, da habe ich mich dann vertan, ja.
Der war bei 248, der Joshua jetzt. Also wieder wesentlich schwerer als gegen Parker und auch nochmal 3 Pfund schwerer als gegen Povetkin. Hat wieder ordentlich draufgepackt. Gegen Takam war 254. Das war mit Abstand das höchste Gewicht in seiner Karriere halt, ne?
Ja, stimmt. Da habe ich mich jetzt, ich habe mich da eben verlesen. Ich habe die Gewichte von den Gegnern gelesen.
Ja, ich habe es nicht so immer wahrgenommen, dass er, weiß ich nicht, konsequent schlechter geworden ist. Vielleicht so, wenn man jetzt wirklich dieses auf seine Kondition extrem achtet. Aber so, wenn ich jetzt gegen Takam, hat er ja trotzdem irgendwie wieder jede Runde gewonnen. Bei Povetkin ist es halt sehr auffällig geworden, weil ich halt da auch wirklich dann nicht unbedingt für ihn gepunktet habe, als ja bis zum vorzeitigen Ende für ihn dann. Aber aber es ist schon so ein bisschen so, dass bei Joshua das so das Gefühl ist, der umgekehrte Wilder. Weil bei Wilder ist es so, viele haben ihn am Anfang nicht ernst genommen, meinten, ja, der boxt ja nur scheiße. Und im Endeffekt hat er sich von Kampf zu Kampf immer, also aus meiner Sicht, immer mehr verbessert und den Leuten gezeigt, so dass er halt zu den Top-Schwergewichten gehört und vielleicht sogar besser als Joshua ist, was ich auf jeden Fall jetzt immer noch bestätigen würde und auch auf ihn setzen würde im Kampf. Aber bei Joshua ging es eher in die entgegengesetzte Richtung, stimmt schon teilweise. Also das ist so ein bisschen, ja, verquerer Vergleich, vielleicht nach unten, bei Wilder ging es weiter nach oben. So. Also,
ja, wobei du das auch in Teilen sehen musst. Also jetzt hier der letzte Gegner war jetzt auch jetzt nichts Dolles. Da wusste man von vornherein schon, das wird nichts. Dass es jetzt erste Runde wird, das wusste ich auch nicht. Aber der Typ hatte, das war auch in der körperlichen Verfassung, der sah aus, als hätte er gerade abgestillt.
Ja, aber das sagt man ja immer dann, weil er dann gewonnen hat. Aber ich meine, das ist bei Andy Ruiz genau das Gleiche. So hätte Joshua Andy Ruiz in der ersten Runde ausgenockt, hätten alle gesagt, war ja klar, so fett wie der aussieht, den muss man ja in der ersten Runde umhauen. Das ist ja halt immer so, ne? Das ist halt schwer, immer so das zu vergleichen. Das ist halt manchmal auch ungerecht so, den Boxern gegenüber, weil man das, ja, manchmal ist es halt nie genug. Aber ich meine, Ruiz Leistung war extrem, so für alles. So, man darf ja nicht vergessen, auch noch die kurze Vorbereitungszeit von 6 Wochen. Eigentlich hat er sich gar nicht richtig vorbereitet auf Joshua und trotzdem so geboxt. Was macht er jetzt nach 6 Monaten? Jetzt hat er 6 Monate Zeit oder noch länger, sich auf Joshua vorzubereiten. Also schlechter wird er wahrscheinlich nicht werden. So, das ist halt
Ja, es sei denn, er gibt jetzt sein Geld für Snickers aus. Das kann passieren.
Ja, wenn er so ein Typ, ja, das kommt auch dazu, genau, was er so für ein Typ ist, wenn er jetzt viel Geld hat, so, ob er gleich so einen Tyson Fury-Move macht. Hoffe ich nicht.
Und erstmal mit dem Pelz durch Leeds läuft.
Ja, nee, und ein bisschen Koks schnupft und schnupft und weiß ich nicht, und ein bisschen viel isst und Party macht. Ich hoffe nicht, aber so, aber ich meine, beide werden wahrscheinlich im nächsten Kampf besser werden und ich bin gespannt, wie dann die Wettquoten aussehen. So, ich weiß auch nicht,
ob draußen. Das 3,5 zu 1,28 sind die Wettquoten aktuell.
Sind die jetzt schon da?
Ach so. Da, ja.
Die sind jetzt schon da, krass. Ja, sind aber ich meine, für Joshua ist es halt, Future weiß man Wettquote, nicht, ja, ob das so schlau ist, direkt den Rückkampf zu machen, weil ich glaube, psychisch ist das echt, also eine größere Belastung, als gegen einen Mann wieder anzutreten, gegen der dich viermal so runtergeschickt hat auf den Boden und du zwischendurch kein Erfolgserlebnis hattest. Also ich glaube, und dann noch zu Hause, also der Druck ist ja noch höher als in Amerika eigentlich, bei ihm jetzt zu Hause. Obwohl, ich denke, er wird ganz anders boxen. Also ich denke, er wird es über 12 Runden nach Hause schaukeln, so würde ich das ihn auch einstellen mit einer langen Führhand und gar nicht in den Infight gehen. Also ich würde ja überhaupt nicht auf K.O. gehen gegen Ruiz, weil Hauptsache man gewinnt, ne? Also, auch wenn es ein hässlicher Kampf wird oder langweilig, aber eigentlich müsste er ganz anders boxen, dass Ruiz halt auch überrascht wird, aber ja, ist schwierig. Es ist immer noch. Auf wen würdet ihr setzen? Ist das jetzt irgendwie klar, auf wen man setzt? Oder eigentlich ist es doch genauso noch schwieriger als am Anfang, so, oder?
Ganz schwierig. Es kommt auch darauf an, wie das Gewicht jetzt erstmal ist von Joshua. Ich finde, der muss auf jeden Fall leichter sein. Das, also wenn ich sehe, der hat 6-7 Kilo weniger und ist ein bisschen schneller und konditionsstärker, dann, dass man darauf geht, dann, ja, wenn er seine Linie hält, hat man auch in den ersten zwei Runden gesehen. Ne? Wenn er noch ein bisschen mehr macht, noch ein bisschen mehr führen bringt, gewinnt er die Runde. Ja, das ist ja überhaupt, keine Frage.
Weil er ist ja eigentlich der Bessere. Ist
keine Frage. Natürlich.
Ja, natürlich.
Im Bereich der bessere Boxer. Er hat nichts außer Handspeed. Es ist einfach so. Er hat nichts. Das ist lächerlich, ist das. Überhaupt auf Rang 1 steht jetzt überall. Ne? Aber es ist halt, er hat ihn halt besiegt. Ja, ich weiß nicht, also gegen wen Ruiz überhaupt Favorit wäre, so in den Top 10, da habe ich ja vorhin mal drauf geguckt, so, das ist schon, das ist schon witzig. Keine Ahnung, gegen wen würde denn gewinnen, der Ruiz da aus den Top 10? Povetkin? Glaube ich nicht. Tyson Fury? Glaube ich nicht. Wilder? Glaube ich nicht. Gegen Miller? Boah, Miller mit der Workweight? Glaube ich nicht. Den Hauptdown, ja, Ortiz? Na.
Ulef doch.
Ulef wahrscheinlich, ja, das könnte sein, wobei der auch boxerisch nicht so schlecht ist. Aber ich denke auch, aber wäre der eng. Aber es ist nichts, wo man sagt, so, da ist der Ruiz so Top-Favorit.
Dominic Brazil auf jeden Fall, Christian Hammer auf jeden Fall, Oscar Rivas habe ich noch nicht gesehen.
Mhm. Naja, gut, die sind jetzt außerhalb von den Top 10, ne?
Ja, das ist aber schon, ist er noch Top 15.
Aber gegen die, ja, die würde ich auch sagen. Und vielleicht gegen den CLS, der gegen White, den wird er auskontern. Ich denke, den wird er sogar K.O. schlagen durch einen Konter oder so. Das ist schon möglich. Aber so richtig hoher Favorit ist er da auch nicht. Also es ist halt, ne, ja, es ist halt ein riesen Upset gewesen. Und ja, wenn Joshua sich da gut einstellt und wie gesagt, ein halbes Jahr Zeit, da werden die schon einiges machen. Die werden da natürlich auch einen Plan entwerfen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Die Frage ist halt nur, kann sich Joshua das erlauben, da so ein ein Punktsieg, sich da im eigenen Wohnzimmer zu erboxen, nachdem er so, naja, sich blamiert hat, sage ich mal. Er muss eigentlich,
ja, aber schon besser setzen, als nochmal K.O. zu gehen und dann ja achtmal am Boden zu liegen, ja, oder ja, so, ne? Klar. Ja,
auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, dass sie die Schiene fahren. Muss auch wahrscheinlich so gemacht werden, ne? Das ist schon, sonst.
Ja, alles andere ist halt, geht nach hinten los, glaube ich. Also, wie willst du ihn auf den Infight einstellen, wenn er das nicht gut kann, so? Also, es sah ja nicht gut aus bei ihm, so. Er hatte auch nicht mal richtig die Deckung gehabt. Also, ich weiß nicht, das ist.
Du wirst ihn jetzt nicht komplett umstellen. Das ist ja jetzt kein Computerspiel. Nee. Ja, wo du sagst, Deckung 5 Punkte, rechte Schlaghand 8 Punkte, wo du dir das dann nach Punkten zusammenstellen kannst, wie dein Boxer sein soll. So funktioniert das ja nicht.
Richtig. Ja, wie gesagt, man kann nur das tun, ne, was man, denke ich mal, also, was aus meiner Sicht zumindest besser wäre, wie gesagt, Gewichtsreduzierung und mehr Aktivität. Mehr Jab, mehr Führhand, den Ruiz da halt ein bisschen mit beschäftigen. Der ist ja auch offen, der hat ja keine gute Defensive, der ist ja treffbar auf jeden Fall. Dann muss man ihn halt zermürben. Ne? Ich denke, dass man den da 6 Runden lang jetzt mal bearbeitet mit dem Jab, ihm da wirklich den Spaß nimmt, so am Boxen halt. Ne? Dass eine schöne Nase mal ein bisschen durch ist nach 6 Runden, dass er da auch ein bisschen Probleme hat. So. Und dann kann man dann irgendwann in der zweiten Kampfhälfte vielleicht mal ein bisschen pushen, wenn der auch nicht mehr so viel Feuer hat, so, wenn das nicht mehr die Gefahr so groß ist, einen Konter zu laufen. Na gut, jetzt nach 3 Runden halt, da war der Ruiz ja noch relativ frisch, es ist ja nichts passiert in den ersten 2 Runden. Ne? Und da hat er halt mit komplettem Feuer dann halt einen Konter reingehauen, so in die Aktion. Und das muss es halt dann, denke ich mal, im zweiten Kampf anders werden. Erste 6 Runden hat, wie gesagt, nur Jab, Jab. Viel, viel bewegen, viel weggehen und den ruhig bearbeiten und dann in der zweiten Kampfhälfte irgendwann abschießen. So, ich denke, das wird die Vorgehensweise sein. Und sofern er das durchzieht, wird er den Rückkampf auch gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Nur die Frage ist, wir sind halt, oder ich sage es halt, die 12 Runden Boxen in 36 Minuten, er darf halt keine Fehler machen. Und das ist die andere Sache, du kommst aus einer schweren Niederlage. Und ich glaube, das Mindset von Joshua ist auch nicht unbedingt das Beste, finde ich. Aber der hat nicht so den besten Kopf, glaube ich. Verkrampft oft in den Kämpfen, weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht so, das ist keiner, der so 1000%ig irgendwie da so positiv ist. Ich glaube, der ist immer, wenn er mal einen kriegt, so ist er ziemlich schnell, ich weiß nicht, so, dann fühlt er sich unwohl. Also deswegen gefährliche Situation. Und wir haben ja oft Kämpfer in der Vergangenheit gesehen, die nach einer Niederlage nie wieder richtig zurückgekommen sind. Roy Jones zum Beispiel, er ist da lost danach, war der fertig. Ne? So. Der war nie wieder dieser Boxer, der vorher war. Ich glaube, gegen Tava war das, ne? Die erste K.O.-Niederlage von ihm. Der war nie wieder danach derselbe. Nie wieder. Der war danach Schott. Und das ist ganz gefährlich. Also, ich bin gespannt. Ich denke schon, dass es gewinnt. Aber trotzdem hat er die ganz klare Schwächen offenbart und die kennt jetzt das ganze Schwergewicht und gerade was die Körperarbeit angeht, das werden die Leute in Zukunft alle gegen ihn machen. Da zum Körper gehen, die bearbeiten, Konditionen rauben und dann versuchen halt nach ein paar Runden dann daraus Profit zu ziehen. Ne? Und ich bin mal gespannt. Also ich glaube, Joshua ist nicht mehr, also der Hype-Train ist vorbei und ich glaube, der holt sich die Gürtel zurück gegen Ruiz, schätze schon. Aber ich glaube nicht, dass er das lange verteidigen kann. Ich glaube, ein Wilder würde da ziemlich auch kurzen Prozess mit ihm machen. Und auch ein Fury würde ihn ausboxen. Denke ich mittlerweile schon.
Also würdet ihr alle nochmal auf Joshua tippen? Beim Rematch?
Geld würde ich nicht setzen, weil die Quote zu klein ist.
Jetzt ist ja, schon. Ich bin da eher zurückhaltender geworden. Also weiß ich nicht.
Kannst du nicht ausschließen, dass du nochmal in den Konter rennt. Das kann natürlich passieren, klar. Wenn Vladimir nochmal gegen den Corey Sanders gekämpft hätte damals, bin ich mir auch fast sicher, dass der Sanders ihn irgendwie nochmal abgekontert hätte. Aber jetzt drauf gesetzt hätte ich jetzt auch nicht. Also das ist schwierig, ne? Ich finde den gehypter, den Kampf, den Rückkampf, als am Anfang, den ersten Kampf. Weil da viel mehr Spannung jetzt ist, ne? Fall. Weil man halt so ein krasses. Ja, du weißt halt nicht, kann der Ruiz da nochmal irgendwas jetzt vielleicht auch
werden
drauf packen?
Man
hat nochmal ein halbes Jahr Vorbereitung jetzt. Das hat er jetzt vor dem Kampf nicht gehabt. Ne? Er kann auch nochmal ein halbes Jahr mit dem neuen Trainerumfeld, mit einem guten Umfeld jetzt mehr trainieren. Vielleicht kann man da auch noch ein bisschen mehr rausholen als jetzt in dem Kampf. Ne?
Ja, hat er auch schon gesagt. Er hat gesagt, er wird der mexikanische Joshua, so als Scherz oder vielleicht auch halb ernst. Aber wer weiß, wie er dann in den Ring kommt.
Ja, es verändert sich halt. Es hat sich alles
aber was
verändert.
Imano jetzt auch gerade gesagt hat, hat auch Karl Frotsch gesagt. Karl Frotsch hat jetzt gesagt, das Problem für Joshua ist, dass er mit jedem anderen Schwergewicht gezeigt hat, wie zerbrechlich er sein kann.
Genau. Das Mindset ist halt die Sache. Ne? Und die Leute gehen nicht mehr mit dieser Angst und mit diesem riesen Respekt in den Ring, weil die genau wissen, er hat ja Schwächen. So, und dann gehst du anders in den Ring, als wenn, ich mal vor, du kämpfst
gegen irgendwen
und hörst, der hat 30-0 und hat alles durch K.O. und du hast noch nie eine Schwäche gesehen. Da hast du doch Angst am Tag davor gegen den. Dann denkst du, oh Gott, was soll ich denn machen? Wie soll ich den denn stoppen? Aber wenn du weißt, der hat schon mal verloren, du weißt, der war schon mal am Boden und du weißt, wo er seine Schwächen hat, du weißt, naja, wenn ich da ein bisschen zum Körper gehe, so die Luft ziehe, so, dann kann ich daraus profitieren, dann gehst du anders rein, dann bist du optimistisch. Ne? Und das haben die Leute jetzt da, die jetzt gegen ihn boxen in Zukunft und das ändert vieles. Und ob so ein Joshua mit dem Selbstvertrauen, ich weiß nicht, ob er es überhaupt hier hatte, wie gesagt, ich schätze Joshua gar nicht so selbstbewusst ein, der übertüncht das gerne, der lächelt immer gerne, wenn man am Boden war und grinst dann da rum und so, aber ich finde, der überspielt damit seine Unsicherheit. Ich denke nicht, dass er das beste Mindset hat. Und so eine Niederlage tut weh, zerstört auch einiges nochmal an Selbstvertrauen und ist für ihn eine ganz schwierige Situation. Ich bin gespannt, wie er da in Zukunft mit zurechtkommt. Also ich sehe da jetzt gar nicht mehr so positiv für ihn, muss ich sagen. Aber lass mal gucken.
Das ist ja, deswegen sicher, das ist ausmacht kritischer. Jetzt, ne? Noch kritischer.
Nee, ich
also
auch.
Nicht noch, definitiv, aber sehr
kritisch. Nur den muss er, also ja, alles Respekt bei Ruiz, wer so aussieht und so trainiert ist wie er. Wie gesagt, krass, hat es noch nie in der Vergangenheit gegeben, so ein Champion. Ja, das ist Wahnsinn, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber das muss Joshua trotzdem irgendwie machen. Also wenn er den nochmal verliert, dann soll er seine Karriere beenden.
Ja, aber das dann muss nicht. Er auch seine Karriere ja, fast beenden eigentlich, oder? Also
da
gibt es auch keinen Payday mehr.
Da kannst du auch nicht sagen, der Ruiz ist underrated oder unterschätzt. Da ist er nicht. Er ist halt das, was er ist. Er ist einer mit den schnellsten Händen im Schwergewicht, hat eine solide Power, aber das war's auch. Das war's. Natürlich hat er gute Schläge, er ist gut ausgebildet und so, er kann gut zum Körper arbeiten, hat präzise Schläge. Das ist alles gut, aber er darf zu diesen präzisen Schlägen ja gar nicht kommen. Mit seiner Größe und mit seiner Reichweite gegen so einen Mann. Der darf einfach nicht dazu kommen zu solchen Aktionen. Also Wladimir Klitschko vor, weiß ich nicht, so mit, sagen wir mal, mit Mitte 30, der hätte der Ruiz die Tracht Prügel seines Lebens bekommen. Wahrscheinlich. Also mit dem Mitte 30er Wladimir. Damals mit Corey Sanders hätte sein können, dass der Ruiz ihn ausgenockt hätte. Weil er anders geboxt hat. Der wäre auch in die Konter gelaufen. Aber mit dem Style von Stewart, der hätte der Ruiz, der wäre ein lebender Sandsack gewesen. Der hätte ihn abgeklammert im Innenkampf und mit dem Jab zu Tode getriggert so. Und so musst du das gegen ihn halt machen. Dann hat er auch keine Chance. Nur ist das halt nur Theorie, ne? Du kannst das vorher sagen, das musst du so und so machen, aber wenn du selbst im Ring stehst und machst einen Fehler, rennst einen blöden Körpertreffer rein oder einen blöden Schlag, dann hast du ja gesehen, was dann passieren kann. Deswegen ist es trotzdem immer spannend, Schwergewicht, ein Schlag. Das ist halt das Geile. Das macht die Sache halt immer interessant. Ne?
Aber das war halt auch gar nicht sein Gameplan, den Kampf so aus der Distanz von mit der Führung zu führen gegen Ruiz. Das hat man ja gesehen. Das hat er ja am Anfang ein bisschen probiert, aber auch nicht so krass konsequent, wie man es hätte machen müssen eigentlich.
Er wollte schon in den ersten 3-4 Runden stoppen, klar.
Ja, genau, man hat gemerkt, er will auf jeden Fall den kleinen Mann K.O. schlagen. Und das war, glaube ich, der Fehler. Man hat es einfach gemerkt, so er ist darauf aus. Und das war wahrscheinlich genau das, was
genau, weil Wilder halt auch das Statement gesetzt hat, nochmal mit Runde 1 ist gegen Brasil und so. Ne? Und er muss danach ziehen. In Amerika will er auch zeigen, komm, ich kann das auch in den Anfangsrunden direkt. Der Druck war natürlich auch da. Und gerade, weil du gegen so einen Außenseiter kämpfst, weil keiner ihm eine Chance gegeben hat. Das ist undankbar natürlich auch. Ne? Wenn du gegen irgendjemanden kämpfst, wo alle sagen so, ja, wann passiert der K.O.? Nicht, wer gewinnt, sondern wann passiert der K.O.? Das war ja gar nicht die Frage, wer den Kampf gewinnt. Das ist das Problem. Und dann du stehst natürlich dann unter mega Druck. Der andere, der kann ja im Prinzip, ist ja völlig egal. Er kann ja alles riskieren, weil, ne, total befreit aufboxen, weil niemand irgendwas erwartet. Und das ist halt auch wieder eine Sache von Selbstbewusstsein, von Druck. Und wie gesagt, da glaube ich, hat der Joshua ein Problem. Hat der Joshua ein Problem mit sowas. Der ist da nicht so befreit irgendwie, wie zum Beispiel ein Wilder. Wenn ich den im Ring sehe, so, da sehe ich, der tritt da ganz anders auf. In einer ganz anderen Art. So. Ich weiß nicht, der Joshua wirkte immer am Anfang so gehemmt und so zögernd. Jetzt hätte der irgendwie so, weiß ich nicht, da Probleme. Ja, und dann noch, wie gesagt, die Kondition, die nicht die beste ist, ist natürlich alles, alles nicht so einfach. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft jetzt bringt. Also, Rückkampf wird auf jeden Fall angeguckt und dann mal schauen.
Aber hat der Kampf gegen Wilder Joshua überhaupt noch Spannung für euch?
Genau, die Frage ist ein bisschen weniger natürlich, weil der Nimbus, sag mal, die damals bei Mike Tyson oder bei George Foreman, der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist weg.
Genau.
Ich finde, der hat viel weniger Spannung jetzt. Ich finde, das völlig. Weiß ich gar nicht. Davor wollte ich den unbedingt sehen.
Werden sie jetzt weniger ärgern als Matchmaker.
Ja,
weil jetzt dann die Sache so. Es könnte jetzt weniger Geld damit zu verdienen sein.
Ja, viel weniger, ja.
Also erstmal muss er natürlich die Titel jetzt zurückholen gegen Ruiz. So, und dann ist der Marktwert natürlich trotzdem, denke ich mal, geringer, schätze ich, oder? Also klar, ist natürlich dann trotzdem, hat er die Gürtel und Wilder will sie haben und es ist halt eine Vereinigung, es geht um alle Gürtel im Schwergewicht. Natürlich wird das ordentlich Money
andererseits bringen. Wobei in England, wenn er nur in England, ich sag mal so, es könnte sein, dass das Thema am US-Markt vielleicht abgehakt ist, aber ja, in England verdient. Sag mal, gehen wir jetzt mal davon aus, die Wahrscheinlichkeit sehe ich schon höher, wenn auch nicht eindrucksvoll, dass Joshua das Rematch gewinnt. So, und das macht er dann in England. So, dann tingelt der alle paar Monate London, Manchester, Leeds, Glasgow, weiß der. Ah, nee, Glasgow ist ja Schottland. Tingelt der da durch die großen Städte, macht dann da ein paar Kämpfe gegen halbwegs gute Gegner. Du könntest auch Joshua einen Sack Reis in den Ring stellen und die Leute würden kommen. Also, in England wird immer noch gut Geld zu verdienen sein. Die Frage ist halt eher, ob es der internationale Markt wird.
Ja, aber ich denke auch schon, also so verheerend war jetzt die Vorstellung nicht, dass man ihn ja jetzt für immer abschreiben müsste. Und die Situation im Schwergewicht ist ja nach wie vor... Ja, eben. Und die Situation im Schwergewicht ist ja nach wie vor noch unklar, dass man immer noch nicht weiß, wer ist denn jetzt wirklich der Beste. Also ich würde ihn jetzt auch nicht komplett abschreiben. Man kann es vermuten, so wer der Beste ist, aber du hast halt immer noch diese Top 3 Boys und da wird man...
Top 4.
Naja, da muss ja auch noch Parker wieder mit reinrechnen, weil der ja den Ruiz besiegt hat, so, ne? Mhm. Also, aber für mich sind das schon noch die drei stärksten, auch wenn er jetzt aber verloren hat.
Aber da musst du ja auch White mit reinrechnen, denn der hat ja Parker besiegt, hat aber Joshua White besiegt.
Ja, aber aber ich würde die drei trotzdem immer noch als die stärksten drei sehen, auch wenn Ruiz natürlich jetzt gewonnen hat, aber die Situation ist ja dennoch unklar, ne, wer jetzt wirklich der Stärkste ist. Du hast halt immer noch den unbesiegten Tyson Fury, der gegen Wilder vielleicht sogar gewonnen hat. Und ne, also das, ich finde die Situation immer noch super spannend und unklar. Und ja, also ich bin gespannt, was demnächst dann passiert. Ne?
Definitiv. Es gibt auf jeden Fall gute Matchups, die man dann ansetzen kann.
Ja.
Aber mal ganz ehrlich, angenommen, Joshua würde jetzt die Titel gegen Ruiz zurückgewinnen, wie auch immer er das tut, ob er es jetzt spektakulär macht oder nach Punkten am Ende, das ist ja auch dann erstmal, ja gut, was ist halt zweitrangig, ist es schon wichtig, aber er hat die Titel jetzt zurückgeholt Ende des Jahres und dann würde man für den Frühjahr 2020 Wilder gegen Joshua ansetzen und Wilder hätte jetzt das Ding dann gegen Ortiz wieder gewonnen, so. Wie würdet ihr das sehen? Wäre der Wilder jetzt mittlerweile dann klarer Favorit für euch oder wäre das trotzdem immer noch sehr eng?
Also ich finde es nach wie vor spannend, Wilder gegen Joshua und so genauso wie ich Wilder ein Rematch gegen Fury spannend fände. So, da ist eine Menge Interessantes möglich.
Manchmal ja, wobei ich aber jetzt du darfst ja nicht vergessen, jetzt steht ja erstmal der Kampf gegen Ruiz an. So und erst nach dem Kampf wirst du sagen können, wie es aussehen würde gegen Wilder, weil Stand jetzt würde ich fast schon würde ich mit Wilder einfach gehen, weil auch einfach so aus diesem psychologischen Punkt, den Imano auch angesprochen hat, weil wer hat hier die Null?
Ich würde auch auf jeden Fall mit Wilder gehen, ehrlich gesagt. Schon vor dem Rules-Kampf habe ich gesagt, ich würde auf Wilder setzen und jetzt erst recht, ehrlich gesagt.
Habe ich auch schon, ja.
Weil der einfach, der hat, ja, ich finde auch, der hat wirklich eine ganz andere Ausstrahlung im Ring und der ist so unorthodox, dass Joshua mit so jemandem auch auf jeden Fall Probleme haben würde. Das weiß man schon, weil der sieht die Schläge halt nicht, ne? Er weiß ja, nicht, Joshua von wo die kommen alle. Und dann bleibt er wirklich auch liegen, glaube ich, wenn er von Wilder was kassiert. Da ist er eine richtige Bombe dann. Da braucht er nicht viermal an den Boden gehen, da wird er einmal runter und dann wird er auch nicht mehr hochkommen so leicht.
Aber was ist, wenn Joshua Wilder trifft?
Das könnte auch passieren, klar, das kann immer passieren.
Deswegen ist die Sache ja auch noch interessant, aber, ne? Genau, weil die Schlagkraft hat der Joshua, genau.
Aber ich würde trotzdem mit Wilder gehen. Also, weiß ich nicht. Für mich sind Tyson Fury und Wilder die Top, die stehen bei mir beide an Nummer 1, weil ich den Kampf unentschieden gewertet habe. Für mich, die haben ein ganz anderes Stile, man kann es fast gar nicht miteinander vergleichen, so. Aber für mich sind beide so an erster Position, bis jetzt auf jeden Fall gerade.
Hat er auch vor dem Ruiz-Kampf schon gesagt, also wenn Joshua gegen Fury kämpfen würde, also nicht jetzt danach, sondern hätte ich mir schon vor 3-4 Wochen, habe ich das gesagt, ein Freund mich das gefragt hat, ich hätte gesagt, der Fury macht das ganz eindeutig nach unten. Aber sowas von eindeutig. Also 118, 110, 117, 111, vielleicht maximal 116, 112 für Joshua, weil er einfach überhaupt gar nicht die Workrate hat. Ist ja viel zu passiv. Der Fury bewegt sich wunderbar raus, ist dynamisch auf den Beinen, da kommt der Joshua überhaupt gar nicht mit zurecht. Also hätte ich.
Er wird
ganz
schlechter
klar
gegen Fury aus, dann auf jeden Fall als Wilder.
Ja, finde ich auf jeden Fall. Also da hätte ich viel Geld drauf gesetzt auf die Hochquote. Da gab es mal so eine Future-Quote, hätte irgendwie 2,2 gehabt, der Fury. Oh, da hätte ich viel drauf gesetzt, ohne Scheiß. Da bin ich mir ganz sicher, dass der das gewinnt. Also ich habe den Joshua nie so richtig als so unbesiegbar gesehen, wie viele Leute so, weiß ich nicht. Also dass das jetzt gegen Ruiz passiert, natürlich, das war für mich überhaupt gar keine Frage,
man dachte krass. Halt, es passiert gegen Wilder, oder? Also
aber
man hätte sich gewünscht, dass es
gegen Topmann halt, so gegen Fury oder gegen Wilder, ja, genau. Richtig.
Das ist halt für ihn auch ganz schlecht, dass sie diesen Kampf nicht gemacht haben mit Wilder, viel schneller, weil gegen Wilder zu verlieren durch K.O. in Amerika wäre nicht so schlimm gewesen, als gegen Ruiz zu verlieren durch K.O. Also ich meine, da hat Hearn sich auch irgendwie, ja, hat er sich
ja
wahrscheinlich auch ziemlich
noch
geärgert.
Melken, noch 2-3 Mal melken wahrscheinlich, sondern mal so 20 Millionchen immer noch 3-mal mitnehmen und dann nochmal abcashen gegen Wilder und dann ist das Risiko eingehen. Aber ich glaube, die wussten, warum sie das nicht angenommen haben. Die haben es ja abgelehnt, ne, so, und damals die Offerte von Wilder, ich glaube, die wissen das ja auch intern, was die da ansetzen und was nicht. Warum der Kampf nicht kommt, warum du das nicht machst, so. Ich meine, wenn du von deinem Mann komplett überzeugt bist, warum schickst du ihn denn nicht rein? Also, muss man doch dann eigentlich, oder? Finde ich, es ist ein Vereinigungskampf. Das ist der eine Gürtel, der dir noch fehlt, Joshua. Come on. Warum macht man so einen Kampf denn nicht? Die sind doch vor irgendwas auch weggelaufen. Die haben doch gehofft, dass der entthront wird, der Wilder, durch irgendwen. Dass der von Ortiz ausgemobbt wird, oder die wollten doch auch, dass der Dings hier, der White, gegen den Wilder erstmal kämpft. Der Hearn, der wollte irgendwie gucken, dass der den irgendwie aus dem Weg schafft, den Wilder so. Vielleicht ein bisschen Glück, dass der irgendwie schon die Titel verliert, damit der Joshua gar nicht gegen ihn antreten muss. Darauf haben die spekuliert, deswegen haben die Zeit geschunden. Kann auch ein bisschen die Kuh melken gegen etwas, sagen wir mal, machbare Gegner. Finde ich schön, dass das nicht funktioniert hat.
Nach hinten losgegangen ist, ja, weil eigentlich wäre das perfekte US-Debüt gewesen, gegen US-Champion anzutreten, und das wäre der krasseste Kampf gewesen. Und da hätte man sich auch dann nicht so, ja, muss jetzt auch nicht schämen, aber ich meine, trotzdem, die Namen sind halt anders. Ob du gegen Wilder verlierst oder gegen Lewis, ist schon noch ein Unterschied. So. Und ja.
Ja, natürlich, klar.
Haben sie halt verkackt.
Aber was ich mich frage, wer ist in den USA bekannter gewesen? Ruiz oder Wilder?
Ja, schon Wilder, ne? Aber er ist halt gehatet so. Also den mögen halt viele Leute nicht. Das ist halt eher die Sache. Ich sag, er ist schon bekannt, aber den mag man halt nicht. Er ist nicht gern gesehen. Das ist eher das Ding so. Der Joshua ist ja so ein Typ, der so ein Klitschko halt, ne? Den mag man einfach. Warum auch immer. Aber die Briten feiern den Typen halt. Ja, Klitschko hat man auch hier gefeiert in Deutschland. Warum auch immer? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie werden so die Leute, die sich so verstellen vor der Kamera, immer übelst gefeiert. Die denken immer, oh ja, also und alles schön und alles fein und so von außen alles toll. Aber es ist halt, sollten die sowas machen, sind halt alles andere als fein und toll. Joshua ist auch halt in seiner bösen Zeit früher auch leicht kriminell gewesen. Ne? Ich weiß nicht, ob das viele wissen, das weiß man eigentlich. Oder weiß man auch gar nicht teilweise, ne? Das ist so.
Ach, du meinst hier mit dem Gras verticken und so?
Na, hat er auch schon Fußfesseln getragen und sowas, ne?
Ja, er hat das aber auch schon mal, glaube ich, gesagt.
Muss dich mal so informieren. Ja, das ist ein ziemlich krimineller Mann gewesen früher.
Das ist ja früher sehr.
Viele Probleme Leute gar nicht. Es wird gar nicht so breit getreten. Und, ja.
Ziemlich krimineller Mann. Also, ich glaube, jetzt Gras. Ist ja jetzt nicht, als wäre er jetzt ein britischer Al Capone gewesen. Oder hätte Kinder im Keller gehalten. Das ist Kleinkriminalität.
Na, Fußfesseln kriegst du nichts, wenn du Kleinkriminell bist. Aber ja, ist halt, wie gesagt, ist Vergangenheit. Aber trotzdem.
Ja, aber eigentlich ist er doch nur in England so gefeiert, oder? Hat er auch viele deutsche Fans? Also kennt ihr viele, die Joshua-Fans sind oder so? Ist der hier angekommen?
Ich kenne ja noch nicht mal viele Leute, die boxen.
Boxfans, ne? Ja. Das
nach dem Klitschko-Erfolg kommen den schon viele. So, ich habe auch jetzt viele, so, ich bin jetzt am Streamen und sowas. Mhm. Und da haben viele, also ich habe ja nachts bis 4 gestreamt, und da haben sau viele aus dem Channel gesagt, ich gucke jetzt auch den Kampf gleich und sowas. Das ist doch, der ist schon sehr beliebt hier, ja. Und gucken auch die Leute, dass der gewinnt, so, ja.
Bei mich hat er noch nicht so, also klar, ein bisschen schon, aber so gehypt. Also ich war ja früher Klitschko-Fan, muss ich zugeben. Also wo ich noch kleiner war. Mich hat er dann, die Klitschkos haben mich halt dann schon eher angesprochen als jetzt Joshua so. Aber das hatte auch andere Gründe, so zwei Brüder im Schwergewicht, die waren auch gut, dann waren die noch lange umgeschlagen. Das ist einfach, haben sich gut vermarktet, okay, waren halt sympathisch so. Aber Joshua ist irgendwie, war für mich von Anfang an so ein bisschen langweilig, weil er genauso irgendwie ist wie Klitschko. Und dann denkt man, das ist der englische Klitschko und irgendwie ist es, obwohl das ja eigentlich gar nicht ist, wenn er von seiner Vergangenheit erzählt, aber irgendwie wirkt es dann so. Ich weiß es nicht, irgendwie, gerade wenn die so zusammen
auftreten. Der englische Klitschko ohne Klammern, ne?
Ja, ja, so, aber von der Art, so diese Vermarktung, ja, so vor der Kamera, die gleiche Werbung und die gleichen Stadien so füllen und irgendwie die gleiche Art der Vermarktung, das ist irgendwie so merkwürdig. Aber ja, vielleicht kommt es noch, aber deswegen finde ich halt Wilder wahrscheinlich spannender, weil der einfach anders ist. Und auch Fury, die sind halt anders und irgendwie haben ihre eigene Art. So. Das ist, die gab es nicht schon mal in der Art. Ja, das aber stimmt, das ist halt Geschmackssache.
So ist es. Ich würde sagen, das Kapitel schließen wir dann ja so langsam auch mal ab. Man wird ja sehen demnächst, wie es weitergeht. Da werden wir dann auch wieder genug drüber reden, wenn dann da genaues feststeht, ob es jetzt zum Rematch kommt und ja, wie es weitergeht. Gleich werden wir auch noch über Tom Schwarz reden, der natürlich auch, wenn er gegen Fury gewinnt, auch eine Rolle spielen könnte. Oder auch nicht, man wird sehen. Aber dazu dann später mehr, ne? Gut. Dann kommen wir noch, oder dann erwähnen wir zumindest noch ein paar Veranstaltungen. Was hat's denn da noch so gegeben, Robert?
Ja, wir hatten ja eigentlich nur in der Vorschau letztes Mal den Joshua-Kampf gehabt, weil die anderen Kämpfe jetzt nicht so sonderlich interessant waren. Das hat sich bis jetzt auch nicht geändert. 25. Mai war eine Veranstaltung, wo Enrico Kölling hätte boxen sollen. Jetzt steht er bei Boxrec gar nicht mehr drin. Also wie die Sachlage da ist, weiß ich nicht. Dann war am 25. Mai in Amerika noch eine Veranstaltung von Eddie Hearn gewesen, wo andere Michael Hunter und Philipp Hogovic geboxt haben. Hogovic hat mal wieder eindrucksvoll gezeigt, dass er einer der kommenden Männer sein kann. TKO in der ersten Runde, muss man auch erstmal schaffen gegen Gregory Corbin. Adam Dainis hat in China geboxt gegen Fan Longmeng, hat ihn zwar in der achten Runde einmal zu Boden geschickt, hat aber halt eindeutig nach Punkten verloren, also so wie wir uns wahrscheinlich schon gedacht hatten. Wenn du Deutscher bist, gehst du ja meistens nicht ins Ausland, weil du denkst, hey, das Ding kann man gewinnen, oder beziehungsweise im Ausland holt man keinen Deutschen, weil man denkt, das ist ein sehr starker Gegner, damit wird er einen Riesensprung in den Ranglisten machen.
Ja, aber dieser Fan Longmeng ist echt ein guter Boxer. Also.
Ja, ich habe den Kampf jetzt selbst nicht gesehen, ich habe jetzt nur die Berichte gelesen. Der Kampf wurde, glaube ich, so um 15.30 Uhr auf dem MDR übertragen.
Genau, habe ich auch geguckt. Also der ist gut. Also der Boxer hat so einen amerikanischen Stil, ist halt ziemlich, manchmal ein bisschen zu offen, deswegen ist er auch runtergegangen.
Aber ich habe nur ein paar Bilder, der ist auch relativ groß.
Der ist
groß,
riesig,
ne?
Der ist echt groß so. Muss mal gucken, wie groß ist der. 1,92, genau, das nutzt er halt, wow, auch perfekt aus und er ist technisch echt...
Also der hat eine 1,92er Reichweite,
so,
der ist 1,88. Was für einen Chinesen aber auch schon groß ist.
Also Adam Dimes war auf jeden Fall gefühlt viel, viel kleiner. Er ist, wie groß ist er? 1,80, also 8 Zentimeter. Aber, also der ist einfach technisch sehr gut. Der boxt, finde ich, wie ein Amerikaner, der Chinese. Also sehr beweglich im Oberkörper, Adam Dimes sehr steif, auch mit seinem Kopf. Gar keine Ausweichbewegung. Er kompakt, er hatte eigentlich technisch null Chance. So. Er hat dann irgendwann seinen Hammer rausgeholt, aber er wurde halt ausgeboxt jede Runde, sonst kann man echt nicht mehr dazu sagen. War schon eine krasse Vorstellung von dem Chinesen.
Ja, mal gucken, vielleicht sehen wir ja von dem demnächst mehr.
Ja.
Ja, weil dann ist es ja auch durchaus einer der besseren deutschen Boxer und Schon nett gewesen, was er da mit ihnen gemacht hat. Gut, dann wäre es das soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau und das erste Event, auf das man näher eingehen sollte, findet ebenfalls im Madison Square Garden statt, am 8. Juni. Und zwar, GGG, der Gennady Golovkin kämpft mal wieder. Aber das ist mehr oder weniger ein Stay-Busy-Kampf. Ja, der Gegner ist ungeschlagen, Steve Rolls, aber ja, doch relativ unbekannt, die Gegnerschaft. Und die Wettquoten sind ja auch massiv eindeutig. Also,
aber die waren bei Rolls auch eindeutig. Also würde mich das schocken, wenn der Rolls den Golovkin ausmacht.
Ja.
Okay.
Weil ich meine, was hat der für eine Quote? 19 oder so, der Rolls? Also, das ist schon... Ja, ist schon krass.
Ist auf Platz 79 bei Boxrec und hat trotzdem nur eine 53er K.O.-Quote. Das heißt also, der hat auch sehr viele schlechte Gegner stehen lassen.
Ja.
Dann kann Golovkin ja vielleicht ausboxen.
Vielleicht.
Ja, ist natürlich nur Hokuspokus. Natürlich glauben wir hier auch, dass Golovkin das gewinnt. Und hier ist auch die Frage nur, wann wahrscheinlich und wie. Aber gut, das haben wir gegen Ruiz auch gesagt. Von daher.
Lassen wir uns überraschen.
Geworden. Genau, wir lassen uns überraschen. Aber gehen von einem klaren Golovkin-Sieg in den ersten 6 Runden, denke ich mal, aus, oder? Seht ihr das anders?
Nein, alles andere würde schon überraschen, wenn er sich da groß quälen würde. Da ist nicht davon auszugehen. Ja, sonst auf der Undercard ist jetzt auch nicht so viel. Also für eine Veranstaltung im Madison Square Garden finde ich die Card doch eher überschaubar. Ja, mit Israel Madrimov ist vielleicht noch ein interessantes Prospekt im Superwelter zu sehen. Ein Usbeke, 24 Jahre alt. Jemand, der durchaus was reißen könnte in Zukunft. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber sonst ist der jetzt auch nicht so viel.
Nö,
Also, es ist schon irgendwie, denk so, das im Madison Square Garden.
Ja, also es ist schon ein bisschen. Sport ist im Arsch. Ja, das ist schon ein bisschen dürftig so. Aber gut. Schauen wir mal.
Was eigentlich ist der Madison Square Garden doch immer extrem ausgebucht. Da mal noch einen Boxkampf mal zu veranstalten, ist ja eigentlich eine Seltenheit.
Ja.
Ja, in New York ist es ja meistens eher so, dass, wenn jetzt noch ein Boxkampf irgendwie ist, dass das im Barclays Center in Brooklyn stattfindet.
Ja, aber selbst da wäre die Karte irgendwie, weiß ich nicht, das hat irgendwie wenig zu bieten.
Nö, hat's auch nicht. Also ich weiß auch jetzt zum Beispiel, dass ich dafür nicht wach bleiben werde.
Nein, weil es ist der Madison Square Garden eigentlich jetzt nicht unbedingt würdig.
Eigentlich ist der Madison Square Garden das Beste an der Veranstaltung.
Ja, aber ich denke, die Karten werden auch nicht allzu teuer sein, weil. Aber gut, vielleicht ist er im Moment frei, ne? weil der NHL und NBA ja Pause hat und ja, vielleicht ist er im Moment günstig zu haben in den Sommermonaten. Wer weiß, warum es da stattfindet. Ansonsten gibt es noch eine interessante Veranstaltung in Deutschland. Ja. Da kämpft Tiron Zeuge gegen Adan Silvera um den IBU-Titel. Adan Silvera, ein Spanier, die ja durchaus immer dazu neigen, auch durchaus mal zu überraschen, weil die spanischen Boxer sind oftmals nicht so schlecht. Muss mal gucken, wie sich Tiron Zeuge da präsentiert. Ansonsten im Mittelgewicht Björn Schlicke ungeschlagen gegen einen Mann mit einem schönen Namen, Hector Hernandez. Kämpfen um den BDB-Titel, beide ungeschlagen. Könnte ein nettes Kämpfchen werden. Ansonsten kämpft der Jürgen mal wieder gegen Nils Schmidt. Ja, auch ein Mann, der...
Kennst du den?
Ja, das ist der Nils Kurt Willi Schmidt. Der kommt aus Wismar. Aber so steht es bei Boxreike. Nils Willi Kurt Schmidt. Schöner Name. Auch ungeschlagen, aber wenn man den Rekord sich anguckt, ist natürlich auch... Ist ganz nett. Sonst Jack Kolschei wird kämpfen gegen TBA. Und ja, die Undercard, alles gegen TBA, also ja. Mal gucken, was die Kämpfe so bieten. Es könnte interessant werden, aber muss nicht.
Aber ist schon krass, dass Jürgen Brämer jetzt immer noch mit 40 Jahren, ich sag mal, gegen solche Boxer kämpft, oder?
Ja.
Ja, Nils Schmidt hat zwar 17 Siege und keine Niederlage, ist aber bei Boxrec auf Platz 266.
Ja, ist jetzt nichts...
Also ja, nach oben bringt es ihn nicht, auf jeden Fall.
Nee. Ja, sag mal so, Zeit ist jetzt nicht auf seiner Seite.
Nee, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Er kann doch so viel eigentlich. Also
sag mal, fällt mal gerade ein, wenn jetzt doch hier Tiron Zeuge um den EBU-Titel im Supermittelgewicht kämpft, müsste den nicht eigentlich der Hertel den haben? War das nicht der Titel im Supermittelgewicht?
Ja, es gibt ja zwei EBU-Titel, ne? Das kann ja sein, dass der kleinere ist. Oder er hat den niedergelegt, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage.
Ich weiß jetzt auch nicht so.
Wenn ich jetzt, muss dann wahrscheinlich doch Dörf irgendwie sein, was anderes sein. Ja, stimmt, hier Ronny Landeta hatte den wohl vorher gehabt.
Ja, stimmt. Nichts mit Hertel zu tun. Man.
Ich war jetzt nur gerade etwas irritiert.
Interessant ist noch auf der Karte auf jeden Fall, dass Jack Kulka wieder im Super-Weltergewicht boxt, was mich sehr überrascht.
Die Info ist aber schon länger draußen.
Ich weiß, aber ich hatte ja mal mit ihm ein Interview gemacht und er meinte halt, dass er das alte Gewicht halt nicht mehr bringen konnte oder ziemliche Schwierigkeiten hatte und jetzt halt so getan wird, als wäre das nicht so. Und er ja ganz locker wieder ins Superwelter wechseln kann und sein Gewicht machen kann, was anscheinend doch nicht so einfach war am Anfang. Also mich hat es extrem gewundert, weil nach seinen Aussagen war das für ihn fast unmöglich, sehr schwer, das überhaupt hinzubekommen. Mal schauen, also er wird da wahrscheinlich schon ziemlich an Körnern lassen dann, wieder leichter wird.
So ist das. Ja, man wird sehen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch eine weitere schöne Veranstaltung, und zwar in Riga am 15. Juni. Da kämpfte Marius Brides gegen Christoph Glowacki. Netter Kampf. Um den WBC-Titel und den Interims-WBO-Titel im Pusergewicht.
Ja, Diamond-WBC-Titel.
Ja, genau. Ja, Diamant und Platin und weiß der Geil was. Auf jeden Fall kämpfen die da um irgendwelche Gürtel.
Im jo. Zuge der World Boxing Super Series.
Ja, also ist auf jeden Fall ein ganz netter Kampf. Natürlich Bredis Favorit, allerdings natürlich auch zuletzt. Gegen Noel Gevor hat er sich ja auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also, ja, könnte ganz interessant werden. Mal schauen, aber man wird sehen. Auf jeden Fall, was den Kampf, den ich fast noch interessanter finde, ist Yuriy Dortykos kämpft gegen Andrew Tabiti. Das ist ein Kampf, da könnte es auch durchaus abgehen. Tabiti noch ungeschlagen, vielleicht ein bisschen unbekannt und ja, aber ungeschlagen, mit Power ausgestattet. Also ist ein guter Mann, der durchaus was kann. Also den Kampf freue ich mich schon sehr und das sind beides eigentlich ziemlich attraktive Kämpfe da im Cruisergewicht. Also sollte man sich ansehen.
Und interessant vor allem, dass Andrew Tabiti ja auch Amerikaner ist.
Ja.
Etwas, was du ja jetzt im Cruisergewicht selten hast. Also das Cruisergewicht, finde ich, ist ja in Amerika immer noch ziemlich stiefmütterlich behandelt.
Ja, obwohl man mit zum Beispiel Cunningham, das verstehe ich bis heute nicht, der war ja ein super Boxer und auch attraktiv anzuschauen. Ja. Ne? Und ja, das ist ein bisschen schade, so, aber die beiden Kämpfe sind natürlich schon echt wunderbar. Also das ist schon. Da ist dann doch schon einiges geboten.
Mehr als im Madison Square Garden.
Ja. So ist das. Woanders ist allerdings auch noch viel geboten. Und zwar am 15. Juni ebenfalls. Im MGM Grand in Las Vegas. Ja, da kämpft Tyson Fury, der vielleicht weltbeste Boxer im Schwergewicht zurzeit. Oder zweitbeste oder drittbeste, man weiß es nicht. Kämpft gegen die große deutsche Hoffnung Tom Schwarz. Ja, was erwartet ihr davon? Einfach nur eine Vernichtung? Oder glaubst du, dass Tom Schwarz Fury, der auch jetzt, sagen wir mal, durchschnittliche Leute manchmal auch gerne lange stehen lässt, dass Tom Schwarz da vielleicht gar nicht so schlecht aussehen könnte? Ich meine, wenn Fury sich mit Pianetta über die Runden quält, könnte es ja, Tom Schwarz...
Nicht, der hat aber einfach nur nichts versucht.
Ja, aber wird es Tom Schwarz auch schaffen über die Runden? Oder was meint ihr?
Es ist nicht abwegig. Es ist nicht abwegig. Aber ich glaube aber auch nicht, dass Schwarz eine Runde gewinnen wird.
Schwierig, ne? Also dazu mangelt es ihm irgendwie an Skill, ne? Aber.
Wobei, ich kann mir, sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, dass er auch vorzeitig verliert, weil er wirkte auch schon gegen andere Boxer ein bisschen shaky.
Ja.
Gerade auch hier das Ding gegen. Ach, wie hieß er denn jetzt? Ich hab's ja immer so mit Namen. Gegen Senad Gashi. Der hat ja noch nicht mal einen harten Kopfstoß gehabt und wie der da runtergegangen ist. Ah. Von daher, also es wäre jetzt nicht unabwegig so in den späteren Runden, wenn da so ein TKO kommt, dass dem da auch einfach dann die Puste fehlt, weil Fury ihn einfach zu viel bearbeitet hat.
Ja, aber man wird sehen. Also ich würde einfach so einen relativ klaren Punkt von Fury erwarten. Ich glaube nicht, dass er dem irgendwas entgegensetzen kann. Ich denke, der wird ihn einfach richtig krass ausboxen und hinten raus vielleicht rausnehmen oder ganz klar nach Punkten gewinnen. Oder seid ihr anderer Meinung? Irgendwer? Ivano? Samira?
Ich würde auch von 12 Runden ehrlich gesagt ausgehen irgendwie. Ja.
Ja, ah, schwierig. Also Wettquoten sind 2,5 zu 1,5, was K.O.s angeht. Also die tendieren eher knapp zu einem K.O., also 1,5 K.O., 2,5 Sieg, ja. Ich würde das auch ungefähr so sehen wie die Buchmacher. Ich denke schon, es ist halt, man muss das so sehen. Klar, Pianeta als Beispiel zu nehmen, hinkt ein bisschen, weil es eben ein Vorbereitungskampf war von Fury. Ich denke, er wollte Runden machen. Wollte gucken, wie kann er konditionell halt gehen in einem Professional Fight. Ich denke, das war auch das Ziel. Deswegen hat er auch da gar nicht so viel probiert in Sachen K.O. Ich denke, der sollte über die Punkte gehen im Kampf. Deswegen finde ich da kann man das schwer sagen. Also der hat es über die Punkte geschafft und kauft das Tom Schwarz jetzt auch. Also in meinen Augen ist Tom Schwarz kein Top 50 Boxer, hart gesagt, ist aber in meinen Augen so. Oder vielleicht gerade so. Und die auf 12 Runden. Also, boah. 12 Runden, 36 Minuten gegen einen Mann zu boxen, der viel besser ist. Und der ist wieder in Shape mittlerweile, ne? Also ich glaube nicht, dass der auch 12 Runden gehen will jetzt gegen Tom Schwarz. Das ist ja kein Vorbereitungskampf mehr auf irgendwas, halt ein Stay-Busy-Kampf, klar, ein bisschen Geld verdienen, okay. Und wenn man, ja, vielleicht nochmal ein bisschen ein Ausrufezeichen setzen möchte, und das denke, das sollte er tun, nach einem unspektakulären Ding gegen Pianeta, gut gegen Wilder, hat einen Draw geholt, okay, das ist gut, sehr gut, auch guten Kampf gemacht, aber ich denke, es ist mal wieder Zeit, einen vorzeitigen Sieg zu holen. Ich denke, Tom Schwarz ist so unterlegen, dass er das auch, das muss vorzeitig schon gehen irgendwann. Nicht direkt, dafür ist Fury ja kein Hitter, aber ich denke, er zermürbt den, diese Dominanz auf den ganzen Kampf gesehen. Ich glaube, das spätestens irgendwann ab der zweiten Kampfeshälfte wird das zu viel für Tom Schwarz. Jeder so bis so, also ab Runde 5, zwischen 5 und 10 irgendwie muss er das vorzeitig machen, der Fury. Wenn das nur einen Punkt gibt, dann wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber ich bin trotzdem mal gespannt.
Ich kriege hier wie bei Pianeta. Das hast du, glaube ich, nämlich auch gesagt. Wenn das über die Punkte geht, bin ich enttäuscht.
Ja, definitiv. Wobei, gut, danach natürlich sagen konnte, so vielleicht sollte es so sein. Ne? Vielleicht wollte er einfach Runden sammeln, weil er schon gegen diesen Gashi, war das auch ähnlich davor. Und da hat der Gashi einfach aufgegeben, dann nach 4 Runden. Das hat dem Fury auch nicht gefallen. So, die wollten Runden machen, denke ich mal. Schätze ich, wenn es nicht so ist, wenn er wirklich gegen Pianeta 10 Runden, ich glaube 10 waren es, ne, damals oder 12, weiß gar nicht, 10 oder 12 war. Aber, naja, das wäre natürlich wirklich eine absolute Blamage. Ne? Also wenn das wirklich nicht mehr ging, dann ist das wirklich schwach. Das ist wirklich eine absolute Blamage. Und das wäre gegen Tom Schwarz auch, wenn er über 12 Runden gehen muss. Jetzt kann er es nämlich nicht mehr sagen, dass es Vorbereitung war oder irgendwie blablabla bla bla Runden sammeln will. Jetzt geht es um Statement gegen Tom Schwarz. Come on, also wenn er da 12 Runden gehen muss, dann, das ist sehr bitter. Wäre sehr bitter. Also ich erwarte einen K.O.-Sieg oder einen vorzeitigen Sieg, sagen wir mal so. Das ist K.O., ist T.K.O., das ist ja auch am Ende des Tages nicht mehr relevant, aber vorzeitig ab Runde 5 bis 10. Und wenn das nicht passiert, dann, ja. Wie gegen Pianeta, dann bin ich enttäuscht, genau.
Ja, dann schauen wir mal. Ansonsten auf der Undercard, vielleicht noch Kämpfe, die wir erwähnen sollten. Jesse Hart kämpft da gegen Sullivan Barrera, eigentlich ein ganz netter Kampf. Wo sicherlich, ja, mal schauen wir mal. Ne? Also, ja, Hart ist nicht zu unterschätzen und Barrera auch nicht. Und ja, also das ist auf jeden Fall schon
der spannendere Kampf.
Ziemlich, ziemlich spannend. Also, das ist schon gut. Ansonsten vielleicht noch Michaela Meyer kämpft gegen eine Lisbeth Crespo aus Argentinien oder aus Bolivien, eher gesagt. Ja, aber Jesse Hart gegen Sullivan Barrera wahrscheinlich schon sehr, sehr spannender Kampf. Von daher, ja, eine Veranstaltung, die man sich durchaus angucken kann, gerade weil ja Tyson Fury immer sehr, sehr unterhaltsam ist. Gut, ansonsten noch für erwähnenswert eine Veranstaltung in Hamburg, auch am 15. Juni, da wo Harald Julian, Robert und Artem Harald Julian kämpfen. Ja, sonst noch in Anführungsstrichen zu bewundern sind die unglaublichen Kraftbrüder. Donio Hoffmann kämpft auch gegen Sebastian Deda. Also ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Zeit hat. Und gut, dann hätten wir sonst noch ein Event. Josh Warrington kämpft gegen Kit Galahad und den IBF-Titel im Federgewicht. Wer sich für Federgewicht interessiert, Karte auch noch, ja, zwei Kämpfe. Zephyr Barrett kämpft gegen Leon Woodstock um den britischen Titel im Superfedergewicht. Und noch ein Kampf im Superweltergewicht, der ganz interessant ist. Aber ja, jetzt keine Veranstaltung, die man jetzt zwingend gucken muss. Dann wäre es das soweit gewesen. Sonst großartige News gab es, soweit ich weiß, diese Woche nicht. Ja. Genau, gefolgt ganz wichtig. Von? Sehr schön. Fein gemacht. Ja, haben wir sonst noch irgendwas, Robert?
News, große News nicht. Parker hat jetzt bei Joshua unterschrieben. Ach, bei Joshua. Bei Eddie Hearn unterschrieben. Ja. Weiß ich nie, ob das jetzt eine wirkliche News ist, weil eigentlich ist ja Parker noch zu, ist eigentlich Parker zu uninteressant jetzt für höhere Sachen. Kannst ihn höchstens ja natürlich jetzt dadurch, dass er jetzt, wenn du, sagen wir, jetzt alle interessanten Schwergewichte unter ein Dach bringst, hast du natürlich so ein paar interessante Matchup. Also jetzt Parker gegen Usyk würde ich gerne sehen.
Ja, ich meine, gerade vor dem Hintergrund, dass Parker ja Ruiz geschlagen hat, auch wenn es vielleicht knapp war, ist auch kein Skandal gewesen oder so, aber Parker ist halt jemand, der auf jeden Fall Potenzial hat und der, wenn er in Form ist, auch durchaus den einen oder anderen, ja, es ist halt im Grunde ein klarer Top-10-Mann. Ist halt die Frage, ja, wie er sich nochmal motivieren und in Form bringen kann, aber ich denke, bei Parker, der ist ja auch immer noch nicht allzu alt, ist immer noch einiges möglich auch, ne? Und Parker wäre jetzt wahrscheinlich auch gegen niemanden wirklich langweilig im Ring. Kann man immer verkaufen und von daher macht das vielleicht schon Sinn. Gut, gut. Ansonsten gibt es noch nicht so viel zu sagen. Unsere Homepage ist immer noch nicht fertig, aber wir arbeiten daran im Hintergrund. Da können wir aber noch nichts Konkretes sagen, wenn es da fertig ist oder ja, ansonsten müssen wir noch irgendwas loswerden?
Wir laden diese Folge definitiv bei YouTube hoch. Es kann aber sein, wenn wir die auf unserem Server hochladen, die Folge, also dass die dann auf jeden Fall in den diversen Apps auch erscheint.
Ja, das werden wir noch versuchen. Das
wird dann auf der Homepage selber nicht zur Verfügung sein. Und für alle, die uns über den über YouTube hören, nochmal da auch angemerkt, über den J-Downloader zum Beispiel kann man sich die Tonspur von diesem Video abkopieren. Somit, falls ihr uns jetzt irgendwie offline auch hören möchtet, wäre das eine Option. Und natürlich würden wir uns über ein Abo von unserem neuen YouTube-Kanal natürlich auch freuen.
Genau. Ansonsten stellt uns Fragen, liked uns, teilt uns und empfiehlt uns natürlich weiter. Und dann hören wir uns aller Voraussicht nach ja, in 2 Wochen wieder, dann am 17. Und ja, dann geht's dann ja, mit der Nachbesprechung von Huey Schwarz und Vorschau auf Andrade gegen Solecki.
Wer weiß, vielleicht gibt's ja da das nächste Wunder.
Absolut, da wird Tom Schwarz wieder ganz vorne dabei sein. Da geht's nur noch darum, jetzt hier Wilder gegen Schwarz, wie geht das aus? Und man wird sehen. Auf jeden Fall für Spannung gesorgt.
Ich kriege bei dem Gedanken echt Kopfschmerzen.
Ja. Stell dir vor, was er erst auf Instagram teilt, wenn er wirklich Geld hat. Ich meine, jetzt sind er ja schon hier.
Dann zeigt er noch mehr Chanel-Tische.
Ja, ja. Und Goldketten und so, stelle ich mir vor. Ferraris und Rolex und...
Vergoldete Ferraris.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Hätte doch was.
Vergoldete Ferraris und mit Diamant besetzte Felgen.
Ja, macht Sinn. Also es muss schon sein. Man wird sehen.
Das Schlimme ist ja vor allem, wenn du überlegst, würde der gewinnen? Ich könnte mir das sogar auch wirklich vorstellen, dass der das dann macht.
Ja. Ich meine, wir sprechen, ich weiß nicht, ob die Hörer das wissen, ja auch in Diamant besetzte Mikrofone, ne, die vergoldet sind, aber...
Ja, nur.
Ich bin ja jetzt auch stolzer Besitzer von goldenen Schneidezähnen.
Natürlich, natürlich.
Ja, da will ich mal ein Foto haben.
Das Bling-Bling, das muss ja auch ein bisschen zur Geltung kommen. Und nur Bling-Bling an den Ohren? Nee, Bling-Bling auch an den Zähnen, Bitches.
Genau, so ein schöner Grill. Muss sein, von Johnny Deng. Aber ja, egal.
Ja, wollen. Und ich habe auf einem Schneidezahn, der vergoldet ist, habe ich aber auch noch einen Diamanten sitzen.
Ja, das ist auch gut so. Das ist der neben dem Goldzahn, ne?
Nein, auf dem Goldzahn.
Ach so, das ist ja noch besser.
Die Schneidezähne sind vergoldet, aber auf einem Schneidezahn vorne ist noch ein Diamant drauf. Und ja, falls es dich interessiert, er ist blau.
Oh, schön. Weil Goldzähne scheinen mir auch so ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein.
Ja, ne? Aber andererseits, wenn die 90er doch wiederkommen, hier mit Fubu und Buffalos, warum nicht auch Goldzähne?
Ja. Hat was. Aber gut, wir werden dann soweit durch und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin dann. Servus.
Tschüss.
Tschüss.
Und tschüss.